Ja, und damit herzlich willkommen zum Open Science Radio. So richtig eine Ahnung von der Episodennummer habe ich nicht, weil ich gar nicht genau weiß, wann das online geht. Ich vermute mal, dass wir eine Folge zu Citizen Science vorher veröffentlichen, in deren Rahmen wir unter anderem eine Plattform vorgestellt haben, die kürzlich an den Start gegangen ist und erreichbar ist unter scienceopen.com. Und da habe ich mir gedacht, wenn man schon mal den Launch einer neuen Plattform mitbekommt von Anfang an, dann wäre es doch die Gelegenheit, mal mit den Machern zu reden. Und glücklicherweise sind ein paar davon in Berlin ansässig. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und bin in die Gefilde, in das Heim, in das Berliner Heim von Science Open gefahren und sitze jetzt zusammen mit Alexander Grossmann.
Ja, hallo Matthias.
Vielen Dank fürs warme Willkommen und dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir auf euer Projekt kommen, vielleicht kannst du dich mal so grob selbst vorstellen.
Ja, das ist jetzt vielleicht eine lange Geschichte, aber ich versuche sie mal kurz zu machen. Ursprünglich bin ich Physiker von der Ausbildung her und habe in Aachen studiert. Bin dann ans Forschungszentrum gegangen in Jülich. Das war dann ein bisschen, bisschen sehr weit ab vom Schuss, irgendwo im Wald. Und dann habe ich mir gesagt, naja, jetzt die nächste Station muss dann in der Großstadt sein und habe dann die Möglichkeit bekommen, nach München zu gehen, ans Max-Planck-Institut, immer noch in der Physik, und habe dort dann zweieinhalb Jahre gearbeitet mit einem Forschungsprojekt als Postdoc, wie man das nennt, bis ich dann die Möglichkeit bekam, nach Tübingen zu gehen. Also von der Großstadt dann in eine sehr kleine, aber sehr nette Stadt, und war dort dann bis 2001 am Schluss auch, wie man das früher genannt hat, außerplanmäßig Professor, hatte also richtig eine Professur, durfte also auch mit Studenten arbeiten, große Kurse machen für die Naturwissenschaftler, Mediziner. Das hat ein bisschen schon meine Begeisterung für die Lehre geweckt. Da komme ich gleich noch drauf, weil ab 2001 ging es dann in die Industrie, und zwar in die Verlagswelt, in die Verlagsindustrie. Mhm. Auch wiederum ein bisschen durch einen Zufall, ein bisschen aber auch durch das, was ich bis dahin schon gemacht hatte. Ich hatte neben meiner Arbeit an der Hochschule nämlich einen kleinen Buchverlag aufgemacht, also schon ein ganz kleines Startup vor vielen, vielen Jahren, als man das vielleicht noch nicht so nannte, ein bisschen aus der Not geboren, dass das Skript, was ich verwendet hatte für meine Vorlesungen, nicht mehr verfügbar war als Buch, weil der Verlag war pleite gegangen. Da habe ich gesagt, ach, mache ich das doch selbst, habe das dann mir einfach mal überlegt, wie kann man denn das schick machen, nicht nur drucken, nicht nur binden lassen, sondern dann auch richtig mit allen Schikanen so vorbereiten, so ein Buch, dass es auch überall lieferbar ist, und habe mich dann auf die Art und Weise en passant in die Verlagsbranche eingearbeitet. Mhm. Und schließlich hatte ich dann 12 oder 13 verschiedene Bücher im Programm, nicht nur Physikbücher, sondern auch Medizinbücher. Tübingen ist ja auch ein großer Medizinstandort mit dort ansässigen Autoren. Und einige Lernprogramme auch schon auf HTML-Basis damals, Ende der 90er Jahre, ganz neu im Bereich der Medizin. Die gingen sehr, sehr gut weg, aber auf CD-ROM, heute würde man das ja alles im Internet anbieten. Und dann wurde das ein bisschen viel, dass ich schon mich gefragt habe, was machst du jetzt weiter? Machst du jetzt Hochschule weiter oder machst du jetzt eben diesen kleinen Verlag weiter? Mhm. Und dann kam ein Angebot, wie oft im Leben der Zufall zu Hilfe, ein Angebot, dass ich hier in Berlin Verlagsleiter werden kann für einen naturwissenschaftlichen Verlag. Das war der Weile VCH Verlag, damals hieß der so. Und der hatte seinen Physikstandort, ich war ja Physiker, hier in Berlin. Und ja, dann habe ich das Angebot angenommen, nicht wissend, ob ich das überhaupt, ob mir das überhaupt Spaß macht langfristig, denn industriefreie Wirtschaft ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, ganz anderes Pflaster als die Hochschule. Und ich bin dann oft gefragt worden, später von meinen Kollegen, die dann noch an der Hochschule geblieben sind, ja, hast du das nicht bereut? Man war ja schon recht weit in der akademischen Karriere dort vorangekommen. Hast du das nicht bereut, in die Industrie zu gehen oder diese akademische Karriere komplett aufzugeben? Ich habe gesagt, nee, ich habe es nie bereut. Also ich habe mir noch nie die Frage gestellt. In dem Moment habe ich mir das nochmal klar gemacht. Und das war dann letztendlich auch die Antwort. Also es war was ganz anderes, aber es war eben total spannend. Und dann habe ich das 7 Jahre lang machen können, bin dann auch für den Verlag Wiley, John Wiley & Sons, das ist ja der amerikanische Mutterkonzern gewesen, für die gesamte Physik weltweit verantwortlich gewesen, aus Berlin raus. Das war insofern ein Novum für einen amerikanischen Verlag. Ja, und wir haben Bücher, Zeitschriften, Fachzeitschriften, Datenbanken gemacht und ja, und das war für mich eine sehr interessante Zeit, sodass ich dann das Angebot nach Wien zu gehen für den Springer Wissenschaftsverlag und dort die Geschäftsführung des damals noch unabhängigen Standorts in Wien zu übernehmen, auch dann als weiteren Schritt in diese Richtung ja gerne angenommen habe und dann die letzten 4 Jahre bis 2013 hier in Berlin wieder war, beim Dick Reuter Wissenschaftsverlag, aber dafür die ganze Bandbreite auch der Naturwissenschaft zuständig war, von Archäologie bis Zoologie, also nicht nur für ein bestimmtes Gebiet und eben auch für Rechtswissenschaften, Medizin, Architektur. Insofern sehr interessant, denn das hat mir dann auch ein bisschen noch weiter die Augen geöffnet, was denn die Wissenschaftler insgesamt, nicht nur eine bestimmte Community, heutzutage von einem Verlag als Service sich wünscht. Mhm. Was möchte man, wenn der Verlag wirklich als Partner auftritt, denn von dem Verlag gerne haben? Und das war für mich auch irgendwann der Startpunkt, wo ich dann gesagt habe, lass uns mal überlegen, was man noch Neues machen kann oder was anders machen kann. Und da kam auch wiederum eine Veränderung in meinem Leben dann dazu. Und zwar 2013 beziehungsweise 2012 habe ich den Ruf bekommen nach Leipzig auf eine Professur für Verlagsmanagement und Projektmanagement in Verlagen. Und die habe ich angenommen. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Lehre, die, wie ich ja gesagt hatte, schon in der Frühzeit meiner akademischen Laufbahn mir sehr viel Spaß gemacht hatte. Mhm. Aber jetzt eben mit dem ganzen Background von 12 Jahren Publishing Industry, also Verlagserfahrung, die ich da auch jetzt seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, den Studierenden vermitteln kann in Leipzig.
Mhm. Du hattest gerade gesagt, dass in dem Verlagsprogramm nicht nur Bücher waren, sondern auch Datenbanken, bei einigen der Verlage, wenn nicht sogar bei allen, sicherlich auch Fachzeitschriften, Journals. Und du als Physiker warst ja sicherlich in einem Fachbereich tätig, der sehr fixiert auf ein paar wenige, aber sehr renommierte Journals war. Kommt sicherlich auch nochmal auf den Bereich, auf den Forschungsbereich an, in dem man da tätig ist. Aber ich denke mal, auch für Physiker gibt es da wenige große und sehr, sehr bekannte Journals. Wenn man in der Lage ist, Forscher zu sein, will man natürlich in diese Journals auch rein. Hast du da, wie waren dann so deine Erfahrungen?
Ja, es ist ganz genau so, wie du das beschrieben hast. Nicht nur in der Physik, sondern in allen Disziplinen, in den Naturwissenschaften sowieso, aber auch in den anderen Wissenschaften. Man hat immer das, was ich als Champion League bezeichne. Ein, zwei Zeitschriften, die wirklich absolut top sind. Wobei das Top meistens ja der Brand ist. Also nicht die, das, was man an der Verpackung gut findet, nicht, oder was die Community an der Verpackung gut findet. Und dann gibt es meistens eine kleine Schicht nochmal von sehr guten Zeitschriften. Und das überwiegende Maß an Zeitungen in allen Bereichen, Zeitschriften in allen Bereichen, Fachzeitschriften ist gut, Mittelmaß, denn man muss sich mal überlegen, es gibt weltweit, glaube ich, ich habe die Zahl neulich wieder gesehen, über 15.000 wissenschaftliche Fachzeitschriften in den Kerndisziplinen der Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Und wenn man sagt, es gibt vielleicht nur ein, zwei wichtige, bedeutende Top-Zeitschriften in der Champions League pro Disziplin, dann kommt man vielleicht auf 100, 150 maximal Namen von Zeitschriften. Was sind denn dann um Himmels Willen die anderen 15.000? Aber die existieren auch, die werden auch gekauft, die werden auch abonniert, die werden auch mit Inhalten gefüllt. Und letztendlich ist auch nicht jede Entdeckung so eine brillante neue Story oder News, dass es eben in diese Champion League schafft. Denn da hat sich auch so eine gewisse Filterung eingestellt. Ne? Ja. Ich war ja selbst auch, als ich noch an der Hochschule war bis 2001, in der Situation des Autors, musste einreichen Veröffentlichungen bei Fachzeitschriften. Und wie du schon gesagt hast, haben wir das sehr genau ausgewählt, wo wir einreichen. Ja. Ne? Wir versuchten natürlich immer erstmal in die Top-Zeitung zu kommen. Das war für die Physiker damals Physical Review Letter. Und und wenn man da reingekommen ist, hat man sich total gefreut. Wenn man nicht reingekommen ist, weil man abgelehnt worden war, dann hat man es meistens bei der nächsten Zeitschrift eine Stufe drunter versucht. Und im Extremfall, das ist mir jetzt nicht vorgekommen, hättest du es dann nochmal eine Stufe drunter versucht bei irgendeiner mittelmäßigen Zeitschrift, wenn man wieder abgelehnt worden wäre. Was ich damit nur sagen will, ist, das ist auch ein bisschen die Lebensberechtigung für einen Teil der 15.000 Zeitschriften oder der mehr als 15.000 Zeitschriften, weil oft wird derselbe Vorgang, neue Entdeckung, man bringt sie zu Papier, man reicht sie ein, wiederholt sich zweimal, dreimal, bis man dann an irgendeiner Stelle landet, an einer Zeitschrift landet, die einen dann annimmt und wo man dann den Stempel publiziert bekommt.
Ja.
Ob das sinnvoll ist oder nicht, mag dahingestellt zu sein. Es ist sehr viel Redundanz dabei, weil es müssen sich ja Leute damit beschäftigen, müssen es begutachten und manchmal bekommen die Gutachter dieselbe Arbeit zum zweiten Mal oder zum dritten Mal und sagen, hey, das habe ich doch schon mal neulich für die Zeitschrift X begutachtet, jetzt schickt es mir Zeitschrift Y. Oh Mann, was soll das? Ne? Also das zeigt so ein bisschen die Schwächen des bisherigen Systems, was über viele Jahrzehnte nicht anders zu machen ging, aber im Verlag selbst, später dann habe ich das auch mehr und mehr wahrgenommen, dass es heutzutage andere Wege geben muss, das viel offener, transparenter und auch viel ökonomischer zu machen, im Sinne von schneller zu machen, die Publikation zu der Community zu bringen.
Wenn man heutzutage als Autor bei einem Journal was einreicht, dann steht man in der Tat vor zwei Hürden wahrscheinlich, nämlich einmal durchs Editorial Board zu kommen und überhaupt erstmal in den Genuss zu kommen, an die Begutachter weitergegeben zu werden. Das heißt also, wir haben nicht nur eine fachliche Schwelle, die der harten fachlichen Prüfung durch ein Peer-Review-Board oder Peer-Reviewer durchstehen muss, sondern wir haben vorher so eine, naja, ich will es jetzt nicht sagen, schlussredaktionelle Entscheidung, aber schon auch eine redaktionelle Entscheidung, welches Paper ist denn jetzt angemessen?
Richtig.
Hast du ein Gefühl dafür entwickeln können, vielleicht auch in der Zeit deiner Arbeit innerhalb von Verlagen, wie diese Editorial Boards entscheiden, auf welcher Grundlage?
Ja, es ist so, es ist sogar noch etwas eingeschränkter oder so wie du es beschrieben hast, noch stärker eingegrenzt der Personenkreis, der üblicherweise erscheint, entscheidet. Das ist meistens der Editor oder die Editors vor Ort bei der Zeitschrift. Das sind in der Regel Angestellte des Verlages oder freie Mitarbeiter, die an der Hochschule arbeiten, aber dann hauptamtlich eine Zeitschrift betreuen. Das Editor Board wäre mehr so eine Art Beratungs- oder Schiedsrichtergremium im Hintergrund bei den meisten Zeitschriften. Die würden auch wahrscheinlich gar nicht begeistert sein, da so viel operativ machen zu müssen, weil in der Regel sind die bei vielen Zeitschriften in diesem Editor Board und da hätten die gar keine Zeit mehr für was anderes. Das heißt, wir haben hier wenige Personen, man würde auf Deutsch sagen, die Redaktion, die wirklich entscheidet. Und wie ich schon gesagt habe, je größer und bedeutender die Zeitschrift ist, desto mehr Leute sitzen in dem Verlag, sind hauptamtlich für die Zeitschrift als Editor angestellt. Und auch wenn das jetzt, bitte um Nachsicht, der ein oder andere meiner Kollegen vielleicht nicht hören will, es wird wirklich vorab ausgesiebt, bevor ein Gutachter, ein externer Gutachter, ein neu eingereichtes Manuskript bekommt, liest man als Redakteur im Haus es erstmal durch, was ja auch erstmal sinnvoll ist. Ist das eine vernünftige wissenschaftliche Arbeit oder nicht? Mhm. Das ist ja völlig legitim. Aus meiner Sicht etwas kritisch wird es dann, wenn man die Messlatte jetzt anders anlegt. Wenn man sagt, ich möchte, weil ich zum Beispiel in der Champions League spiele mit meiner Zeitschrift, möchte nur besonders spannende Arbeiten haben. Was sind spannende Arbeiten? Was sind möglicherweise Arbeiten, die dann sehr schnell wahrgenommen werden und wieder zitiert werden. Die kommen zum Beispiel von einer besonders bekannten Fakultät, dem MIT in Boston oder von einem bedeutenden Institut in Europa. Oder zweiter Punkt, ein wichtiger Wissenschaftler, bekannter Wissenschaftler in dem Feld hat sie mit als Autor verfasst. Oder drittens, da ist ein Buzzword drin, zum Beispiel Nano,
Quantum,
Quantencomputer. Ja. So, wenn diese drei Faktoren sind letztendlich bei manchen Zeitschriften, nicht bei allen, bei manchen Zeitschriften, die in der Liga spielen, das Kriterium, ob man reinkommt oder nicht. Alle drei Kriterien müssen erfüllt sein, sonst wird es überhaupt nicht weiter bearbeitet. Das erklärt auch, warum, und das ist ja jetzt nun kein Geheimnis, bestimmte Zeitschriften sich sogar auf die Fahne schreiben und damit auch werben, dass sie 80% oder 90% Ablehnungsquote haben. Die kommt schon zum Teil dadurch zustande, dass ein überwiegender Teil der Arbeiten auf diese Art und Weise gar nicht mehr in den weiteren wissenschaftlichen Begutachtungsprozess kommt. Denn das ist ja letztendlich das qualitätsentscheidende Kriterium, dass andere Wissenschaftler, die sich wirklich in dem Gebiet auskennen, jetzt genau diese Arbeit studieren und vergleichen und bewerten. Aber in diese Runde kommt man erst wie du das gesagt hast, im zweiten Schritt. Und ja, bei gerade bei diesen Zeitschriften mit einem hohen Impact-Faktor oder eben in der Champions League, wird sehr, sehr stark vorher schon ausgesiebt.
Hm. Ich denke, da können wir gleich nochmal darauf zurückkommen, denn das ist sicherlich einer der Punkte, den ihr versuchen werdet, ein bisschen anders anzugehen. Aber lasst uns doch mal über das sprechen, was ihr jetzt hier auf die Beine gestellt habt, nämlich Science Open.
Mhm.
Vielleicht kannst du mal so ein bisschen umreißen, woher die Idee kam, wie es aufkam und vor allen Dingen, was man sich immer schwer vorstellen kann, ist, wie geht man eigentlich so eine Gründung an? Wie geht man das Konzept an? Was folgt da sozusagen auf dem Fuße?
Oh ja, das sind zwei gute Fragen. Ich fange mal mit der ersten an und erstmal die Idee. Wie kommt so eine Idee zustande? Ne? Man stellt sich das ja vielleicht dann immer so vor, da sitzen irgendwie 5 Leute im stillen Kämmerlein und zermartern ihr Hirn, bis sie die super spitzen Idee haben und die wird dann umgesetzt in einem Startup. Wissen wir alle, so läuft's ja nicht. Und die Idee ist gereift, ja, wie eine Frucht über viele, viele Jahre, eben aus diesen Erfahrungen, die ich gerade beschrieben habe. Einerseits viele Jahre in der aktiven Wissenschaft, aktiver Autor, also Kunde von Verlagen. Mhm. Da macht man sich schon so seine Gedanken, was würde man denn vielleicht anders machen? Und dann später die 10 oder 12 Jahre dann im Verlag, wo man dann direkt hautnah sieht, wie läuft denn das da ab? Ist das denn alles in Stein gemeißelt oder sind wir da nicht auch in einer Branche wie in jeder anderen Branche? In der Technik sowieso, wo man ständig wieder ja neue Einflüsse hat, neue Marktanforderungen hat, aber auch neue Technologien hat, die man umsetzen muss. Und wenn man die nicht umsetzt in irgendeiner Branche, dann ist man irgendwann mal weg vom Fenster. Soweit habe ich damals noch nicht gedacht in den 2000er Jahren, aber ich habe natürlich als Physiker sehr genau wahrgenommen, 2 Punkte. Einerseits das Thema Open Access, was sich am Anfang so als eher ideologisch-politisch geprägtes Thema von einigen wenigen tausend Leuten auf der Welt unter den Wissenschaftlern manifestierte, zum Beispiel durch die Budapest Declaration, mehr als 10 Jahre her. Mhm. Und eben der zweite Punkt, als Physiker hat man das Archive, das ist ein Server, den es seit den 90er Jahren gibt, den hat man kennengelernt als Physiker, weil man dort einfach seine Manuskripte, die noch gar nicht bei einer Zeitschrift erschienen sind, ablegen konnte. Mhm. Deshalb nennt man das auf Englisch ja auch Repository. Man legt es einfach ab, man postet es dort als PDF oder Postscript. So, und dann kann es jeder sehen. Das kostet nichts. Ich kann die offen lesen, die Arbeiten dort. So, und dadurch hatten die Physiker insofern den Vorteil, dass sie sich schon lange bevor es neue Möglichkeiten gab des Publizierens oder schnellere Möglichkeiten des Publizierens gab, schon untereinander informieren konnten. Alle meine Kollegen, mich eingeschlossen damals, wir haben immer reingeguckt, einmal pro Woche, einmal pro Tag in dieses Archive und haben geschaut, was ist denn Neues von der Gruppe X oder was ist denn Neues in dem Bereich Y gemacht worden. Und wir wussten damit wirklich aus erster Hand sofort, was passiert. Wir wussten nicht, ob diese Publikation richtig oder falsch ist. Wir wussten nicht, ob sie bei irgendeiner Zeitschrift erscheinen wird. Aber wir waren ja Wissenschaftler. Wir konnten das ja dann auch selbst beurteilen. Weil wir sind ja letztendlich die nachher auch als Gutachter gefragt werden, dazu Stellung zu nehmen. Und das gab es am Anfang wirklich nur in der Physik. Später weitete sich das dann auch noch aus, thematisch ein bisschen auf die Mathematik, Computational Sciences und benachbarte Gebiete. Und ich habe mich dann immer gefragt, im Prinzip ist das clever. Das ist doch ganz naheliegend. Ich habe was geschrieben, ich stelle es auf den Server und dann kann jeder erstmal reingucken. Da war aber Schluss. Mehr bot dieses AKF nicht an. Das war ja auch an der Universität dort praktisch ohne besondere Mittel und ohne irgendein Businessmodell wurde das gehostet. Da waren die wahrscheinlich froh, dass sie die Server bezahlen konnten und die Kapazitäten und wollten das auch nicht ausbauen. Ja, dann habe ich gesagt, was passiert denn jetzt, wenn man da weitermacht, wenn man das, was der Verlag jetzt klassischerweise machen würde, dort anschließt? Mhm. Was macht denn der Verlag? Der moderiert letztendlich diesen Begutachtungsprozess. Mhm. Aber wenn das eh schon alle lesen können, brauche ich doch an sich keinen Verlag mehr, der das moderiert. Mhm. Das könnte doch jetzt die Community selbst entscheiden. Ich habe das gelesen, so wie ich es gerade beschrieben habe, das Paper von einem Kollegen, weil es mich interessiert. Mhm.
Und nicht, weil mir das jemand auf den Pelz geschickt hat, hey, schreib da mal ein Gutachten und ich sage, oh Gott, ich habe jetzt gar keine Zeit. Nein, mich interessiert das, ich lese es. Und jetzt kann ich doch relativ schnell sagen, gut,
nicht so gut, schlecht oder der Aspekt, der gefällt mir besonders. Das ist ja auch schon ein wichtiges Statement. Und es ist straightforward. Man hat es ja gerade gelesen. Man hat sich damit intensiv beschäftigt und zwar freiwillig. Ja, das heißt, ich bräuchte doch jetzt nur noch eine Funktionalität oben auf dieses Repository, auf dieses AKF draufgesetzt, wo ich bewerten kann, kommentieren kann. So, und wenn man das jetzt einfach ein bisschen sich weiterdenkt, dann hat man sehr schnell natürlich die ganzen Elemente von sozialen Netzwerken vor Augen, die sich dann zweite Hälfte der 2000er Jahre ja auch entwickelt haben im täglichen Leben. Und letztendlich, was ich dann in dieser Idee dann mir weiter vorgestellt habe, ist einfach die Bausteine, die auf dem Tisch liegen von sozialen Netzwerken, wie sie alle heißen, Facebook, LinkedIn, Twitter. Man kombiniert das einfach alles. Man erfindet da nicht irgendwas Spektakuläres Neues, sondern bringt das zusammen, mischt das mit dem klassischen Workflow des wissenschaftlichen Publizierens und dieser Idee des Archives, dieses Preprint-Servers. Und man hat ein völlig neues Konzept fürs wissenschaftliche Publizieren. Transparent, offen und natürlich Open Access, weil anders funktioniert das nicht. Das ist eine sine qua non Conditio, wie der Wissenschaftler sagt. Es muss Open Access sein, sonst funktioniert dieses ganze Konzept mit dem offenen Begutachten oder dem Feedback geben natürlich nicht. Und ja, und fertig war so die erste Vision, sage ich jetzt mal, so nenne ich das mal. Und dann kommt die zweite Frage, so wie setze ich so eine Vision jetzt eigentlich um? Wie kann ich sowas überhaupt erstmal nicht aufs Papier bringen, das geht ja dann relativ schnell, sondern eben auf einen Rechner bringen oder ne, in die Welt, in die Internetwelt bringen. Und das war dann der sicherlich schwerere zweite Teil, Entschuldigung, der dann natürlich jetzt auch kaufmännisch und von der Struktur, wie soll sowas aussehen, wie soll sowas ablaufen, wie wird sowas gemanagt, so viele Fragen dann natürlich mit sich brachte, wie bei jedem Startup, dass ich dann wirklich überlegt habe, kann ich das eigentlich, wie kann ich so etwas auf die Beine stellen? Und es ist klar, das kann ich nicht auf die Beine stellen, wenn ich bei irgendeinem Verlag arbeite. Das kann ich nicht auf die Beine stellen, wenn ich jetzt natürlich fulltime bei einem anderen Job arbeite, der möglicherweise auch noch einen Conflict of Interest mitbringt. Es ist aber natürlich auch in gewisser Weise ein Forschungsthema. Es ist ein spannendes Thema, wo man sicher noch nicht alle Fragen geklärt hat. Und insofern passte das ganz gut, dass ich zu dieser Zeit, wo ich so weit war mit dieser Überlegung, den Ruf nach Leipzig bekommen habe auf die Professur, weil letztendlich dort geht es ja um Verlagsorganisationen, um Publishing Workflows. Das ist ja genau ein Teilaspekt dieses Themas. Und das hat mir sehr gut gefallen, dann zumindest gedanklich in einem ähnlichen Bereich dieses Start-up aufbauen zu können, wo ich dann auch in der Lehre tätig bin. Und ich habe das jetzt in dem ersten Jahr auch gespürt, wenn wir mit den fortgeschrittenen Studierenden kurz vor dem Bachelor oder im Bachelor oder im Master teilweise auch Aspekte des wissenschaftlichen Publizierens erörtert haben, wie interessiert die sind, wenn man sagt, es gibt, ne, das hat jahrzehntelang so funktioniert, jetzt könnte es so funktionieren, vielleicht kann es auch anders funktionieren, aber lass uns doch einfach mal Brainstorming machen, weil ich sage, Sie, die Studierenden, Sie sitzen ja noch 20 oder 30 Jahre dann später in der Berufspraxis und ich bin mir ziemlich sicher, so wie es jetzt läuft oder gelaufen ist, wird es dann nicht mehr laufen. Das heißt, Sie sind diejenigen, die die Vision haben müssen, die Sachen umsetzen müssen oder verändern müssen. Und ich kann Ihnen nur Anregungen geben. Und jetzt sind wir sozusagen an der Koppelstelle, sowohl was mein dieses kleine Startup angeht. Wir definieren dort das wissenschaftliche Publizieren in gewisser Weise komplett neu. Nicht in dem, was publiziert wird, sondern wie es publiziert wird. Und dazu braucht man natürlich ein enormes Know-how, was Datenbanken angeht, weil wir ja enorme Mengen an Inhalten haben. Wir haben bereits jetzt auf der Seite über 1 Million wissenschaftliche Artikel. Die sind nicht bei uns publiziert worden, sondern so, wie ich es beschrieben habe. Die sind in den letzten 2 bis 3 Jahren, weil mehr haben wir gar nicht berücksichtigt, nur aktuellere Beiträge aus den letzten 3 Jahren, Open Access, entweder auf diesem AKF oder auf anderen Servern, die eben zum Beispiel in den USA PubMed vom NIH geförderte Arbeiten dort Open Access zur Verfügung stellen. Dort haben wir uns die Metadaten angeschaut und damit die Durchsuchbarkeit oder Auffindbarkeit sichergestellt. Und das musste natürlich jemand machen, der sich damit bestens auskennt. Und mein Partner, mein Mitgründer sitzt in Boston. Der kommt genau aus dieser Ecke. Der hat 20, 25 Jahre lang genau das gemacht mit seinen Firmen oder seiner Firma, eben große Datenbanken entwickelt für große Kunden, Banken, Unternehmensberatungen, wo auch ein hohes Maß an Performance und auch an Sicherheit gewährleistet werden muss. Denn das ist ja das Problem, wenn Sie wenig Datensätze haben, da können Probleme oder Unsauberkeiten in so einer Struktur natürlich leichter mal überbrückt werden, als wenn Sie 1 Million oder 10 Millionen Datensätze haben. Und das, was jetzt die Kollegen, das Team besteht aus 15 Leuten in Boston, jetzt auf die Beine gestellt haben in ja nicht mal einem Jahr, das ist wirklich doch für mich im Nachhinein beachtlich, denn ich habe ja selbst, wie du schon gesagt hast, Datenbanken bei anderen Verlagen mitbetreut und auch mitkonzipiert und auch mitentwickelt. Mhm. Und wir waren teilweise nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren noch nicht am Ziel, aus verschiedensten Gründen. Ne? Sowohl was die Projektspezifikation anging oder was auch die Umsetzung anging. Da waren oft viele Dinge, die dann erst später aufkamen, wo dann nachträgliche Änderungen vorgenommen werden mussten oder es hat einfach schlichtweg nicht funktioniert, was noch katastrophaler ist. Und diese Erfahrung wollte ich alle nicht nochmal machen, sowohl was diesen Zeitaufwand angeht, als auch was die Performance angeht. Und insofern habe ich mir dieses Konzept und den Partner eben auch sehr sorgfältig damals ausgesucht. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war absolut die richtige Entscheidung. Mhm. Denn auch was die Performance angeht, was die Qualität dessen angeht, was wir jetzt hier bieten, und wir sind ja erst am Anfang, finde ich, kann sich gut vergleichen und gut messen lassen mit professionellen großen Seiten von zum Beispiel auch etablierten Verlagen, die viele, viele Dutzend Leute über Jahre an sowas haben arbeiten lassen und natürlich ein unendliches Budget im Vergleich zu unserem Budget haben, sowas auf die Beine zu stellen, zu optimieren, ja, so weiterzuentwickeln. Ja.
Bevor wir nochmal zurück auf das Inhaltliche kommen, dass das sehr spannend ist, wo wir gerade beim Thema Budget sind, wie finanziert man denn sowas?
Ja klar, entweder hat man im Lotto gewonnen, ich leider nicht, oder man guckt sich halt um, wie das bei Startups ist nach jemandem Kapitalgeber, der sagt, guck mal, ich finde eure Idee gut und gibt einem dann ein bisschen Geld. Das haben wir von Anfang an nicht in Erwägung gezogen, weil wir gesagt haben, das ist natürlich auch immer damit verbunden, dass man einen substanziellen Anteil seines Unternehmens, was noch gar nicht existiert zu dem Zeitpunkt, ja schon abgibt.
Ja.
So funktioniert das Spiel halt. Und nur deswegen geben sie einem ja Geld, die Finanzgeber, weil man hofft vielleicht bei einem von 10 Projekten mit guten Gewinn wieder rauszugehen und die anderen gehen dann den Bach runter in der Regel. Das haben wir von vornherein ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir wollen unabhängig sein, wir wollen die Weichen so stellen, wie wir es für richtig halten und wir wollen niemanden an Bord haben, jetzt in der Anfangsphase zumindest, der in dieser wichtigen Anfangsphase möglicherweise schon Einschränkungen in die Idee, in die Vision reinbrächte. Nicht? Und das ist natürlich dann eine extreme Herausforderung, weil so eine Datenbank und so eine Webseite und so ein Angebot auf die Beine zu stellen, da kann man sich leicht vorstellen, wie viel Geld man normalerweise dafür bezahlen müsste, wenn man das einkauft. Und ich habe es ja oft auch eingekauft. Wir haben mit externen Dienstleistern bei anderen Verlagen zusammengearbeitet. Da ist man sehr schnell im 7-stelligen Bereich. Mhm. Und für das, was wir jetzt hier sehen. Und natürlich, wir haben ja auch ein Team von nicht nur enthusiastischen Mitarbeitern, sondern die müssen ja auch von irgendwas leben. Wir müssen auch irgendwo sitzen, wir brauchen Equipment. Das kostet ja auch Geld und auch nicht wenig Geld. Also wir müssen an 2 Stellen jetzt richtig richtig gucken, wo kriegen wir da die Mittel her. Und bisher war es eben so geplant, dass beide Gründer, also mein Kollege, der Tibor Czeka in Boston und als auch ich, diese Mittel bereitgestellt haben, also wie man so schön sagt, privately funded, kein externes Kapital an Bord und klar ist auch, das werden wir jetzt nicht 50 Jahre so weitermachen können, weil spätestens dann, wenn das Team weiter ausgebaut wird, muss man überlegen natürlich, ob man an der einen oder anderen Stelle einen strategischen Partner mit an Bord nimmt, aber das ist jetzt erstmal kein Thema und wir haben gesagt, die ersten 2 Jahre machen wir erstmal so weiter, wie wir es geplant haben und wir sind die gute Nachricht, weil Businesspläne sind ja auch oft Schall und Rauch, wir sind genau oder weitestgehend auf Kurs, was diesen Plan betrifft, der jetzt auch ziemlich genau in der letzten Fassung 1 Jahr alt ist. Wir haben am 1. Juli 2013 gestartet und dann gemeinsam so viel Gas gegeben, dass wir eben jetzt im November schon eine Beta-Version live stellen konnten und jetzt eben vor einer Woche mit der Vollversion, mit den kompletten Services, die wir uns in unserer Vision eben vorgestellt haben, ins Web gegangen sind.
Dann sprechen wir doch mal über die Plattform und das, was sie leisten soll, denn wie der Name schon sagt, Science Open, es hört halt nicht bei Open Access auf.
Ganz genau.
Was ist denn so das Service-Portfolio, was ihr im Kopf habt, was ihr bis jetzt schon umsetzen habt können und was ihr vielleicht, wo ihr vielleicht noch hin wollt?
Genau, also die Open Access-Idee ist natürlich, wie ich vorhin schon sagte, eine Basis, weil die Artikel, jetzt im Moment 1 Million Artikel, wir arbeiten gerade dran, die Zahl noch deutlich aufzustocken, denn es gibt durchaus deutlich mehr Open Access-Artikel schon mittlerweile weltweit. Nur um mal vielleicht eine Zahl zu nennen, jedes Jahr werden ungefähr 1,8 Millionen neue Artikel in den Naturwissenschaften, in der Medizin und in der Technik veröffentlicht. 1,8 Millionen Artikel in klassischen Zeitschriften. Davon sind jetzt ungefähr um die 10% mittlerweile schon Open Access. Mhm. Jedes Jahr kommen die neu dazu. Das heißt, wir können natürlich da auch, wenn wir mehr solcher Quellen noch erschließen, noch mehr Beiträge, aktuelle Beiträge auf unsere Plattform nehmen. Aber das ist ja nur der Startpunkt, wie wir vorhin schon geschildert haben. Jetzt geht es ja darum, was mache ich mit diesen Beiträgen? Ich muss sie erstmal finden. Das heißt, wir haben eine Suchfunktionalität, das ist jetzt ja nicht so spannend. Dann haben wir die Möglichkeit, wir können andere Kollegen, sei es User auf der Plattform oder Kollegen, die da noch nicht User sind, informieren über einen Beitrag, den ich gefunden habe. Hey, ich habe da gerade ein Paper gesehen, das klingt ja spannend und ich informiere jetzt meinen Kollegen in Australien darüber, indem ich ihm einen Link schicke über E-Mail oder über das System selbst, wenn er schon User ist. Oder ich poste das auf Twitter oder Facebook, nicht, über ein soziales Netzwerk und informiere damit meine Follower oder die Community über eine spannende neue Entdeckung in dem Paper. Vielleicht nur ein Aspekt. Mhm. So, da koppeln wir quasi diese Funktionalitäten des sozialen Netzwerkes jetzt schon mit den Inhalten. Zweitens, und jetzt geht es mehr ans Eingemachte, wollen wir natürlich dem Wissenschaftler jetzt auch einen Arbeitstisch, eine Plattform bieten, dass er jetzt, wenn er oder sie mit anderen Forschern meistens ja gemeinsam ein neues Paper schreiben will, dann setzt man sich hin, sammelt erstmal Quellen, sammelt andere Dokumente. Das heißt, ich könnte jetzt hier Bookmarks legen auf bestimmte Artikel und für mich nur ablegen, in meinem sogenannten Workspace nennen wir das. Das ist nichts anderes als eine private Gruppe, um bei der Terminologie zu bleiben, der sozialen Netzwerke. Und in die private Gruppe kann ich natürlich jetzt auch andere Wissenschaftler einladen, zum Beispiel die Kollegen, die mit mir zusammen das Projekt machen, die Forschungsarbeit machen. Nur die haben Zugriff. Nur wir können untereinander wie in einem Chat auch diskutieren. Wir können die Sachen nachvollziehbar uns gegenseitig zuspielen, Feedback geben, Ideen sammeln und irgendwann haben wir vielleicht mal dann den Zustand erreicht, wo wir sagen, so, jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir eine Beta-Version unserer Arbeit fertig, unser Manuskript steht und jetzt gebe ich hin und das können wir da auch noch ganz genau auswählen als Forscher, können sagen, ich schicke es jetzt erstmal 3 oder 5 oder 20 Leuten privat, persönlich, damit die mir ein erstes Feedback geben oder ich schick's an eine offene Gruppe, wo ich Mitglied bin, die in dem Bereich jetzt eben auch in diesem Spezialbereich tätig ist, wo sich Leute untereinander informieren, Forscher untereinander informieren, sagt, guck mal, ich habe ein neues Paper, wie findet ihr das? Ne? Das ist so ein bisschen der Gedanke jetzt auch dieses Preprint-Servers oder dieses RKFs. Und erst dann, wenn ich das Gefühl habe mit meinen Co-Autoren, das ist vernünftig, jetzt gehen wir ins Rennen, dann drücke ich auf den Knopf Publish, jetzt veröffentliche es und jetzt bieten wir auch nichts anderes als alle anderen Verlage anbieten. Jetzt bieten wir die kompletten Services eines Verlages. Wir haben ein sogenanntes Copy-Editing, das heißt, wir editieren den Text nochmal, wir optimieren die Sprache, weil nicht jeder ist Muttersprachler. Der Anteil der nicht-englischen Muttersprachler wird in den nächsten Jahren ja noch zunehmen. Allein aus China erwartet man, dass in den nächsten 10 Jahren 40% aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen kommen werden. Und das heißt, es ist ein wichtiger Service für den Autor. Dann bereiten wir das natürlich mit den Metadaten auf. Wir taggen das in XML, den Beitrag. Wir verschlagworten den. Also alles das, was man klassischerweise von irgendeiner Zeitschrift in einem wissenschaftlichen Verlag bisher erwartet hat, bieten wir jetzt hier auch. Bloß quasi auf Knopfdruck mit einem Beitrag, der jetzt hier schon auf dem System steht. Und 1-2 Tage später bekommt dieser Beitrag auch schon etwas sehr Wichtiges. Und zwar den Stempel, dass er publiziert wird. Und das ist jetzt ein entscheidender Unterschied. Normalerweise bekommt man diesen Stempel des publiziert seins. Das ist der sogenannte Document Object Identifier, DOI, erst ganz am Ende des Publikationsprozesses. Und der kann sich ja über Monate hinziehen, wenn die Gutachter länger brauchen, wenn es noch Rückfragen gibt. Vielleicht ein halbes Jahr später erst, nachdem ich die fertige Arbeit eingereicht habe bei einem klassischen Verlag, bekomme ich diesen Stempel. Ich habe mit Wissenschaftlern gesprochen, die letzte Woche in Frankfurt, die haben ein Dreivierteljahr gewartet und haben sich geärgert, weil sie inzwischen darüber sprechen wollten. Sie wollten mit anderen Kollegen diesen Fachbeitrag austauschen und ihn zitieren lassen, was ja nicht geht, wenn es noch kein eindeutiges Merkmal gibt, Zitiermerkmal gibt, keine Referenz gibt. Und hier bekommen wir die nach wenigen Tagen, diesen DOI, die Autoren bekommen ihn und können ab da sicher sein, dass jeder Autor, der diesen Beitrag entdeckt hat, jeder Autor eines neuen Fachbeitrags woanders, ihn auch zitieren kann. Und das ist doch extrem wichtig, weil letztendlich bewerten wir unsere Forschung ja immer an der Anzahl der Zitate momentan. Das ist das einzige Merkmal, was sich bisher in der Vergangenheit dafür geeignet hat, Forschung zu bewerten. Die Häufigkeit der Zitierungen woanders, meiner Forschungsarbeit. Und dieses wichtige Kriterium bekomme ich hier wirklich innerhalb weniger Tage. Und dann, dann ist es möglicherweise so, dass ich Feedback bekomme, dass ich eine Begutachtung bekomme. Das können hier andere Wissenschaftler nämlich machen. Die können einfach entscheiden, diesen Beitrag, den der Alexander Grossmann jetzt neu eingestellt hat, den möchte ich nicht nur lesen, der ist ja Open Access, ich kann ihn ja lesen, sondern ich möchte jetzt auch ein Gutachten darüber schreiben oder nur einen Kommentar abgeben, dass er mir gut gefällt, weil ein Aspekt sehr schön dargestellt ist, den ich für sehr wichtig halte. Das kann ich auf der Plattform auch. Also ein offenes Begutachtungsverfahren, was sich in der Fachwelt inzwischen als Post-Publication, Peer-Review, eingebürgert hat, namentlich. Das heißt, nach der Publikation wird erst begutachtet, und zwar in einem offenen Prozess, in einem transparenten Prozess, wo man auch weiß, wer hat dieses Gutachten geschrieben. Weil das ist sehr wichtig, finde ich.
Die Publikation erfolgt aber ausschließlich nach, also die Peer Review erfolgt ausschließlich nach der Publikation.
Das ganz ist also genau.
Vorher keine.
Keine. Natürlich werden wir dasselbe machen, was ich vorhin auch beschrieben habe in den klassischen Verlagen. Wir haben ja unsere Editors hier sitzen in Berlin, hier um uns herum. Die kontrollieren die Arbeit, aber eben nur nach formalen Standards, weil auch in einem richtigen großen Verlag ist nicht jeder Editor Spezialist in jedem Gebiet. Das geht gar nicht. Man hat bestimmte formale Kriterien, die wir ja alle kennen. Wir haben ja alle in den Verlagen gearbeitet, die ich vorhin beschrieben habe. Und dann können wir quasi sicherstellen, dass wir da so eine Eintrittsbarriere haben. Aber was nach Wissenschaft klingt und auch nach Wissenschaft aussieht, wird auf die Plattform dann gestellt, weil letztendlich maßen wir uns nicht an, Schiedsrichter zu spielen, sondern es kann nur die Community, können nur andere Wissenschaftler entscheiden. Und das wollen wir sehr, sehr klar herausarbeiten mit diesem Konzept. Es gibt nicht so eine Grauzone, wo wir plötzlich Schiedsrichter spielen oder das genau machen, was ich vorhin beschrieben habe bei den Champions League Journals, dass dann eine Vorauswahl sogar getroffen wird, dass bestimmte Arbeiten gar nicht reinkommen, weil sie nicht spannend genug klingen. Das ist natürlich ein ganz krasses Beispiel, wie es nicht gehen sollte, wie es nicht funktionieren sollte. Letztendlich entscheidet die Community darüber, was relevant ist, was spannend ist, was gut ist. Niemand anders. Wir stellen nur den Tisch zur Verfügung, wo die Community die Hilfsmittel dafür bekommt, dass sie mit diesen Arbeiten genau das machen kann.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ganze so ein Stückchen weit auf zwei Säulen aufgebaut. Nämlich einmal auf diesem User-Modell, dass sich aus Usern, die miteinander auch interagieren können, eine Community ergibt. Man die Plattform für seine Zwecke benutzen kann, sei es um als Interface sozusagen, um wissenschaftliche Werke zu finden oder sei es auch, sie für sich abzulegen, vielleicht so zu taggen, in eine eigene Ordnung zu überführen oder ähnliches, mit Leuten in die Diskussion zu treten. Und die zweite Säule wäre dann, die Plattform als Veröffentlichungsplattform zu nutzen.
Ganz genau.
Und zwar eher in Richtung eines Repositories als in Richtung eines eigenen Open Access Journals.
Richtig, genau. Okay. Es ist kein Journal mehr, nicht? Also das ist auch etwas, was ich auch im Verlag schon gemerkt habe. Je mehr es die Forschung interdisziplinär wird, nicht, desto schwieriger wird es natürlich manchmal auch eine bestimmte Forschung, eine bestimmte Arbeit in ein Journal oder in ein Thema einzusortieren. Und ich meine, da eignet sich natürlich so eine Plattform hervorragend. Ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen, ist es Zeitschrift A, B oder C, wo sich meine Arbeit besser eignet einzureichen. Ich verschlagworte die. Und wir arbeiten jetzt weiter dran. Es wird dann auch mit einer semantischen Suche in Zukunft gearbeitet werden können. Das heißt, das System entscheidet selbst nach bestimmten Kriterien, ob eine Arbeit, die ich suche, möglicherweise an einer ganz anderen Stelle liegt, weil sie aus bestimmten semantischen Gründen eben passt in das, was ich, wo ich drin forsche oder was ich selbst veröffentlicht habe. Das ist dann sozusagen die Ausbaustufe. Aber letztendlich ist es kein Journal mehr, sondern es ist wirklich ein Forum. Es ist Wissenschaft, deshalb auch der Name Science Open, weil wir letztendlich nicht mehr entscheiden wollen, ist Nanotechnologie, ist das jetzt Physik, ist das Chemie oder ist das vielleicht Materialwissenschaften? Ja. Und diese Debatten hatten wir im klassischen Verlag ständig, weil pro Physik- oder Chemiegebiet gibt es Dutzende, Hunderte von Zeitschriften, ja, wie wir vorhin festgestellt haben. Und ich raste dann fest ein, wenn ich mich für eine Zeitschrift entscheide und grenze möglicherweise die andere Community, die sich auch für dasselbe Thema interessiert, aus, weil die diese Zeitschrift nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
Das war die alte Welt, da ging es nicht anders im gedruckten Zeitalter. Wir sind im 21. Jahrhundert und so sieht aus meiner Sicht Publizieren im 21. Jahrhundert aus.
Also was natürlich schön ist, ist, es gibt ja diverse Repositories mittlerweile. Archive hat man schon genannt, Bioarchive jetzt speziell für die Biowissenschaften. PubMed könnte man wahrscheinlich auch als genau sowas für die Medizin betrachten. Mhm. Dann gibt es bestimmt auch noch ein paar, die man noch gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie einfach sehr speziell sind. Das Schöne ist, ihr habt sehr, sehr viele Disziplinen und ihr habt, glaube ich, keine Disziplinenbeschränkung drin, also selbst Literaturwissenschaften. Oder was sehe ich hier noch? Semiotik, Social and Behavioral Sciences. Da gibt es dann keine Beschränkung mehr. Und das ist natürlich ein schöner Ansatz, gerade um dieses Interdisziplinäre zu fördern. Was ich mich jetzt frage, oder ich frage mich noch so ein paar Punkte, aber um damit mal anzufangen, du hattest gesagt, dass die Post-Publication Review, den Peer Review, das ist, was vor allen Dingen bei euch Anwendung findet. Ich gehe mal davon aus, dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, das Paper sozusagen fortzuentwickeln, fortzuschreiben, also von Fehlern zu bereinigen, vielleicht Aspekte hinzuzufügen. Siehst du da an irgendeiner Stelle eine Grenze, wo die erreicht wird, wo man dann sagt, okay, wenn ich jetzt über diesen Punkt der Fortentwicklung dieses Papers hinausgehe, ist das nicht mehr dieses Paper?
Das ist eine sehr gute Frage, weil letztendlich gibt es aus den beschriebenen Gründen, aus den Workflow-Gründen, die noch immer sehr stark an Print gekoppelt sind, ja wenige Beispiele im Moment, wo man einen Beitrag weiterentwickeln kann.
Ja.
Bei Büchern hat man vielleicht mal eine neue Auflage, aber wir reden ja jetzt über kurzzeitigere, kurzfristige Publikationsvorhaben, eben Artikel in Fachzeitschriften. Und da war es ja so, die sind in Stein gemeißelt. Und wenn ich eine wichtige Änderung vornehmen möchte, konnte ich das über Erratum oder noch einen Kommentar zu meinem Paper machen. Der wurde dann im Zweifelsfall aber nicht gelesen, weil er viele Ausgaben später erst erschienen ist. Und wenn ich zum Verlag gehe und sage, guck mal, ich habe den einen Absatz nochmal komplett geändert, ich habe mein Experiment an der Stelle nochmal erweitert oder meine Theorie noch modifiziert, dann sagen die, ja gut, aber wir publizieren es nicht. Es reicht nicht aus.
Ja.
Es ist nicht anders genug. Und das ist absurd, wenn man sich's mal auf der Zunge zergehen lässt. Wie du genau geschildert hast, können wir jetzt jederzeit dem Autor anbieten, entweder wenn er Feedback bekommen hat von den Gutachtern oder aus der Community oder wenn er selbst sich noch was überlegt hat durch Studium anderer Arbeiten. Kleine Änderung, große Änderung, egal. Es gibt eine neue Version, Version 2, Version 3, Version 4 an diesem Document Object Identifier jedes Mal genau eindeutig zuzuordnen. Und ich sehe auch noch nach 10 Jahren, welche Fassung hat jemand anders zitiert? Damit's, das ist ja ganz wichtig, sonst gibt's Durcheinander. Denn wie du gesagt hast, der entwickelt sich weiter, der Artikel, und man möchte dann aber genau eindeutig eine Version zum Beispiel zitieren oder wissen, was hat denn der andere damals, welche Version hat er eigentlich zitiert? Und am Ende des Tages, das ist nämlich eine interessante Überlegung, hat man entweder ein, wie man sagt, als Physiker stabiles Gleichgewicht, dann ist die Arbeit, ist meiner Auffassung, irgendwann so ausgereift, dass man zumindest zu dieser speziellen Arbeit nichts mehr hinzufügen kann oder sie nicht mehr ändern kann. Das wäre die eine Variante. Oder, was ich auch für sehr attraktiv und sehr wahrscheinlich halte, man geht dazu über, man schließt jetzt verschiedene Arbeiten, die man bisher vielleicht in einzelnen Papern veröffentlicht hat, bringt man jetzt zusammen. Vielleicht auch erst nachträglich, weil man sagt, ja Mensch, wir haben jetzt über 3 Jahre 4 oder 5 verschiedene Aspekte untersucht. Die haben wir klassisch einzeln veröffentlicht oder hätten wir früher auch klassisch einzeln veröffentlicht. Aber im Prinzip gehört das alles zusammen. Ich kombiniere das jetzt in eine Arbeit. Und das kann eine Tendenz sein, die sich sowieso in der Forschung einstellt, dass man anstatt das so zu sezieren, bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse, um möglicherweise möglichst viele Publikationen daraus zu machen, dass man sagt, nein, wir reduzieren das auf weniger Publikationen, die aber eine viel höhere Dichte haben, viel höheren Informationsgehalt. Und da liegt man nämlich jetzt plötzlich voll auf Kurs mit den Forderungen auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder allgemein von den Förderorganisationen, die gesagt haben, dieser Wildwuchs an Papern, immer mehr Paper, immer mehr Artikel, immer kleinere Einheiten, die veröffentlicht werden, um quasi Artikel zu sammeln wie Briefmarken. Das ist der falsche Weg. Die DFG hat zum Beispiel gesagt, wir wollen nur noch die 5 wichtigsten Veröffentlichungen eines Forschers anschauen, wenn der sich für einen großen Grant oder ein großes Fördervorhaben bewirbt. Nicht mehr 50 auf einer Liste, die dann eh keiner lesen kann, sondern nur die 5 wichtigsten, die der Forscher für die 5 wichtigsten Arbeiten hält. Und da sind wir genau im Rennen. Ich habe mit ganz vielen Forschern jetzt gesprochen in der letzten Zeit, die haben gesagt, sie hatten manchmal richtige Probleme, diese 5 Arbeiten zu identifizieren. Und das waren teilweise extrem gute Forscher, die sehr viel publiziert haben, aber da liegt genau das Problem. Das war dann entweder so speziell aufbereitet für ein Champion League Journal oder eben so granular runtergebrochen, dass diese einzelne Arbeit letztendlich nicht zu den Top 5 gehören kann, sondern man müsste sie jetzt kombinieren mit 3 anderen Arbeiten und das geht nicht. Ja. Das heißt, das ist genau der Trend, der sich jetzt auch abzeichnet. Man möchte größere Informationseinheiten wieder schaffen im Publizieren und da eignet sich unsere Plattform natürlich hervorragend dafür. Letztendlich ist es dann auch egal, ob es dann eine never-ending story wird, quasi ein lebendes Papier, was nach 10 Jahren immer noch lebt, weil es immer noch verändert wird, weil durch diese eindeutige Zitierbarkeit können wir immer auf diesen eingefrorenen Versionszustand referenzieren. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn sich das Paper dann möglicherweise irgendwann komplett weiterentwickelt oder in eine andere Richtung entwickelt. Wir haben gesagt, als einzige Hürde, der Titel muss immer gleich bleiben.
Ja.
Nicht? Die Autoren sollten immer die gleichen sein. Wenn dann irgendwie die Hälfte der Autoren ausgewechselt wird, der Titel ist ein anderer, ist es ein neues Paper.
Ja.
Weil das ist aus unserer Sicht das einfachste und am leichtesten zu identifizierende Merkmal, weil dann hat der Inhalt sich offensichtlich so weit geändert, dass es nicht mehr dieselbe Publikation ist.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, an dem der Wissenschaftler motiviert ist, darüber nachzudenken, ob er jetzt das Paper weiterentwickelt oder ein neues, weil er vielleicht einen Aspekt hat, der so betonenswert ist, dass er den Titel ändern möchte.
Ganz genau.
Okay, und das mit dem, dass jede Version sozusagen eine eigene DOI kriegt, ist natürlich genau der Punkt, an dem das nicht mehr sich langsam fortentwickelndes Paper ist, sondern es ist eigentlich eine Reihe von Papern, die aufeinander aufbauen.
Ganz genau.
Je nachdem, wie groß jetzt der Versionierungsunterschied ist.
Der Charme dabei ist, wenn ich das noch ergänzen darf, das ist letztendlich doch Diskurs in der Wissenschaft, dass man sagt, man interagiert, man bekommt Feedback von seinen Kollegen, das baue ich wieder ein in meine Theorie oder in meine These oder in meine Forschungsarbeit und dann gebe ich es wieder frei für den Diskurs. Ja. Und das hat keinen Anfang und kein Ende im Extremfall. Es ging aber bisher im Publizieren nicht und immer wieder, man kann es nicht oft genug betonen, weil das gerne vergessen wird, auch von den großen Verlagen, der bisherige Workflow war das Meißeln in Stein oder das Drucken auf Papier, weil es nicht anders ging bis vor 15 Jahren. Und das war nicht, weil dieser Prozess so optimal ist oder weil das Wissenschaft abbildet, sondern weil es nicht anders ging. Inzwischen geht es anders, so wie wir das jetzt auch gerade beschrieben haben. Und für mich ist es absolut naheliegend, dann genau das abzubilden, wie Wissenschaft auch schon seit Hunderten von Jahren funktioniert, aber bloß aus technischen Gründen nicht abgebildet werden konnte in Form von Publikationen in gedruckten Zeitschriften.
Was natürlich, womit man da in die andere Richtung, also man macht sich ja sozusagen, ich will nicht sagen, man macht sich Feinde, aber man wird natürlich aus zwei Richtungen beäugt. Zum einen aus der Verlagsrichtung, weil man natürlich in eine Domäne eintritt, die sehr, sehr stark bisher von sehr, sehr wenigen Verlagen so vertreten wurde, gerade dieses wissenschaftliche Publikationsumfeld, die natürlich bemüht sind, ihre eigene Stellung auch zu wahren. Ne? Das Sinn eines Unternehmens, das kann man auch auf der Ebene total nachempfinden. Auf der anderen Seite wird man natürlich aus der Wissenschaftswelt und gerade aus der universitären Welt arg beäugt, denn in dem Moment, wo ich auch darüber nachdenke, meine Paper weiterzuentwickeln, Versionierungen davon herzustellen und das Ganze vielleicht auch offen zu entwickeln, gebe ich oder setze ich meinen Fuß natürlich in Domänen, die sehr, sehr stark auch in unserem Hochschulsystem verankert sind, nämlich die Regelung zum Beispiel für Doktorandenprogramme. Ne? Doktoranden müssen in 3 Fachjournals 10 Paper veröffentlichen. Nee, wahrscheinlich eher in zweifach schon als 3 Paper oder irgendwie sowas. Das ist ja genau der Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, dieses Publish-or-Perish-System, wovon wir versuchen, langsam abzurücken, wo die DFG eindeutig sich sagt, davon müssen wir wegkommen, wo viele große Forschungsorganisationen sagt, davon müssen wir wegkommen. Das ist natürlich eine schöne Chance, die ihr da den, den Wissenschaftlern bietet. Aber wie ist denn das Feedback aus der Hochschullandschaft von denjenigen, die, für die Doktorandenprogramme zuständig sind?
Das ist ein guter Punkt. Wir hatten ja auch schon viele Möglichkeiten, dieses Konzept vorzustellen, auch bevor die Seite live ging. Wir hatten ja schon begonnen, im Herbst letzten Jahres auch nicht nur in Deutschland oder Europa, auch in anderen Ländern mögliche Unterstützer aus der Hochschule mit dem Konzept bekannt zu machen. Und das Feedback war sehr, sehr interessant. Es war, ging in beide Richtungen. Die eine Gruppe hat gesagt, naja, das funktioniert doch jetzt alles ganz gut mit den klassischen Zeitschriften. Ja, das machen wir weiter so, und warum was Neues machen? Ist ja eine legitime Auffassung. Die anderen haben gesagt, sie ärgern sich schwarz jedes Mal, dass zum Beispiel die Leistung eines Doktoranden oder die Leistung eines Wissenschaftlers oder die Leistung einer Fakultät festgemacht wird an der Zahl von Publikationen und am besten noch gepaart mit dem Impact Factor des Journals, in dem diese Publikation erschienen ist. Warum? Weil es ist so ein so indirektes Maß oder Measure auf Englisch, wie man, was man da verwendet, was mit dem Individuum oder mit der Forschungsleistung manchmal überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wenn ich in die Zeitschrift A oder B reingekommen bin, heißt das ja noch lange nicht, dass die Relevanz meiner Arbeit genauso outstanding ist wie der Brandname dieses Journals. Ja. Das heißt es noch lange nicht. Das wird aber so stark vereinfacht in den jetzigen Bewertungsverfahren, weswegen der andere Teil der Leute, mit denen wir gesprochen haben, der Forscher, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, wir brauchen dringend eine andere Methode. Und ich meine, wir können jetzt nicht von einem Tag auf dem anderen diese Gewohnheiten oder diese Routine verändern. Wie gesagt, wir können auch hier wiederum nur zumindest das quantitative Maß, also die Methoden zur Verfügung stellen, damit dieser Prozess erleichtert wird. Dass man sagt, es ist egal, ob Journal A oder B, wir haben keine Journals mehr. Wir haben nur noch Relevanz eines einzelnen Papers. Wie oft wird es gelesen? Wie oft wird es zitiert? Oder viel schneller, wie oft wird es zum Beispiel in sozialen Netzwerken erwähnt, empfohlen? Ja. Das können wir messen. Das haben wir auch auf der Seite schon eingebaut, so ein sogenanntes Altmetrics-System, wo wir genau sehen, oh, da gab es schon 10 Tweets oder Google-Plus-Mentions oder was auch immer. Ja. Und das habe ich sofort nach der Publikation möglicherweise und nicht erst nach einem Jahr, wenn irgendwo anders auf der Welt mal ein Artikel erscheint, wo meine Arbeit zitiert worden ist. Das sind alles nur Hilfsmittel, die wir zur Verfügung stellen. Aber die Bereitschaft auch der Forscher, die jetzt in dem Editorial Board bei uns sind, das sind ja über 150 Forscher mittlerweile aus allen Disziplinen, und das sind teilweise sehr, sehr erfahrene Forscher mit sehr viel Vergleichsmöglichkeit, auch mit teilweise sehr hoher Reputation an führenden Instituten in Amerika, in China oder in Europa. Und die haben sich ja bewusst dafür entschieden, hier mitzumachen. Und zwar unter anderem auch aus diesen Gründen, die ich jetzt geschildert habe, weil sie auch mit signalisieren wollen, wir müssen etwas ändern. Und wir müssen nicht nur darüber sprechen. Das ist ja immer das, was oft ein Problem ist. Man spricht drüber, man ärgert sich drüber, aber man macht nichts. Sie sagen, darauf haben wir nur gewartet. Ihr macht das. Ihr habt so viel Mut, das zu machen. Denn genau wie du gerade gesagt hast, die Verlage gucken sicherlich neugierig oder vielleicht argwöhnisch auf das, was wir machen. Aber wir sind ja total klein. Wir sind verschwindend gering in dem, was wir hier an Leistungen bisher anbieten, was wir an Usern haben im Vergleich zu den Nutzern von Verlagen oder Autoren bei Verlagen. Insofern können die noch entspannt sein. Ich war aber jetzt in den letzten 2 oder 3 Jahren auf vielen Konferenzen, wo nur Verleger sind, nur Publisher sind, Wissenschaftsverlage sind. Die Stimmung wurde jedes Jahr nervöser und war dieses Jahr extrem nervös, weil fast alle wissenschaftlichen Verleger sich im Klaren sind, so wie es jetzt läuft, können wir es nicht mehr weiterführen. Wir wissen nicht, ob das in 3 Jahren kippt, das System, oder erst in 10 Jahren, wie es jetzt läuft. Aber alle sind sich inzwischen sicher, dass es kippt. Und dann trifft das zu, was du gesagt hast. Wenn ich das weiß, mache ich am besten gar nichts. Ich nehme noch mit, was ich mitnehmen kann. Denn jeder Schritt jetzt nach vorne, aus einer etablierten Verlagsbranche kommt, ist der Schritt in den Abgrund, weil die anderen Wettbewerber machen den Schritt nicht. Die nehmen dafür noch 2-3 Jahre mehr das alte Geschäft mit. Das heißt, das ist eine fatale Situation, die so etwas beschrieben wurde von einem sehr großen Verlags, einem Vertreter eines sehr großen Verlags, den wir immer oft in den Mund auch nehmen, wenn wir über Verlage, Wissenschaftsverlage sprechen. Der sagte auf Englisch, ich gebe es jetzt einfach mal auf Deutsch wieder, es ist so, wie wenn wir alle Kaninchen sind, wir Wissenschaftsverlage und sitzen vor Löchern. Mhm. Und wir wissen, in den Löchern irgendwo ist eine Schlange drin. Und wir wissen, dass die Schlange drin ist. Wir wissen, dass die Schlange auch bald rauskommen wird. Wir wissen aber nicht genau, wann. Mhm. Und wir wissen nicht, aus welchem der Löcher, welches Loch. Ja. Und der letzte Satz war dann, and we don't know who's the snake.
Ja. Und wir haben ja, um bei dem Bild zu bleiben, ist ja eigentlich ganz passend, wir haben ja eigentlich keine Schlange gesehen, sondern wir sehen immer mehr Köpfe einer Hydra. Na, also wir haben ja gerade in den letzten 12 Monaten diverse Gelegenheiten gehabt zu sehen, wie das klassische System scheitert.
Na, richtig.
Das hat viele Faktoren und bei weitem nicht alle, die man mit Open Access oder Open Science Ansätzen hätte verhindern können. Aber so Geschichten, wie kürzlich bei Nature passiert sind, sei es mit der Stem-Cell-Study oder diesen Papers, die da von dieser Software kompiliert wurden. All diese Geschichten zeigen uns ja, dass das System, was derzeit existiert, mit der Masse auch an, die da in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Bereich produziert wird, gar nicht mehr klarkommt.
Genau.
Und wir waren gerade bei einem Thema, was ich für das unglaublich spannendste halte, mal von diesen großen Zielen, dass man der wissenschaftlichen Community die Informationen, die sie braucht, möglichst schnell, möglichst kostengünstig zur Verfügung stellt, wenn nicht sogar frei. Aber dass man vor allen Dingen diese Gegenwehr, diese Währung, die im Wissenschaftssystem so lange existiert und eine sehr stabile ist, aber eine sehr stabile ist, weil alle daran glauben. Ne? Das ist ja wie Fiat Money, nennt man das, glaube ich. Ne? Also Währungen existieren ja, sind ja bloß stabil, weil viele an sie glauben.
Richtig.
Ja. Und das passiert ja genau mit dem Impact Factor, der halt an so vielen Stellen eine Rolle spielt, spätestens dann, wenn es darum geht, gebe ich dem Wissenschaftler, der sich hier bei mir bewirbt, um Fördergelder, gebe ich dem den Zuschlag oder gebe ich jemandem den Zuschlag, der in höher gerankten Journals normalerweise publiziert. Und da sind wir natürlich mit dem Faktum, dass wir von keinem Journal mehr reden, sondern von einer Plattform und dementsprechend auch so ein Thomson Reuters Impact Factor gar nicht mehr greifen kann, an einem sehr interessanten Punkt. Und du hattest schon Altmetrics erwähnt, das ist ja eine von den beiden großen alternativen Metriken. Die zweite wäre das, was PLOS einsetzt, die Article-Level-Metrics.
Richtig. Mhm.
Da sind wir natürlich an einem Punkt, der sich, glaube ich, an dem sich viele Geister scheiden. Also ich glaube, die Wissenschaft sagt auch, Open Access ist super. Mhm. Ne? Also wenn unsere Wissenschaftler schneller Paper kriegen, die schneller veröffentlicht werden, ja, das wollen wir. Wenn und das unter gewissen Qualitätskriterien passiert, super. Aber wie gehen wir mit diesem alternativen Metriken um? Ich glaube, da rennt man noch über stolprige Steine.
Ganz genau. Und ich würde die Frage auch allgemeiner sehen. Also wir sind jetzt nicht angetreten, natürlich diese neue Religion zu predigen. Wir können nur sagen, wir bieten, du hast es gerade genannt, ein Verfahren an. Das kann man sicher noch weiterentwickeln. Das kann man auch noch ausbauen. Aber wir bieten einfach die Eckwerte an. Wir bieten Variablen an. Wir bieten Daten an. Und was der Einzelne damit macht, bleibt ihm überlassen. Was Forscher oder was Kommissionen damit machen, hängt ja auch, glaube ich, ein bisschen davon ab, in welcher Disziplin bin ich unterwegs. Und das ist sicher ein großer Nachteil des Impact-Faktors, dass der das alles über einen Kamm schert. In der Mathematik ist man froh, wenn man Zeitschriften hat, die man mit einem Impact-Faktor von 1,5 oder 2, und das ist in den Life Sciences oder in der Medizin, ist das Average oder gar nichts. Ja. Also das ist ja schon, zeigt ja schon die Eindimensionalität und eben hat gar nichts an sich damit zu tun, mit der Leistung des individuellen Forschers oder eben auch mit der individuellen Forschung, die dort abgebildet wird in dem Artikel. Aber ich denke, das ist ein Prozess, der wird sicher noch 5 oder 10 Jahre dauern, bis sich die Nutzer, also die Forscher selbst, mit diesen neuen Möglichkeiten angefreundet haben. Bloß ich formuliere die Frage mal umgekehrt. Wie sollen sie denn eine Chance haben, sich mit einem neuen System anzufreunden, wenn sie das alte nicht mehr haben wollen, wenn sie es nicht nutzen können, wenn sie es nicht auf dem Tisch haben? Ja. also das sind zwar alles hochintelligente Leute, die sich sicher auch abstrakt etwas vorstellen können, aber das ist doch überall im Leben so. Ich muss das auf dem Tisch haben. Ich muss es ausprobieren. Und dann kann ich entweder mich damit anfreunden, können sagen, das finde ich super, oder ich kann sagen, das ist Bullshit, ich bleibe bei dem alten System. Und das ist, wir sind nur eine von sicherlich vielen Initiativen, die auf dieses neue Vehikel setzen. Ob es angenommen wird oder nicht, entscheiden die Forscher. Aber sie können es bei uns ausprobieren, sie können es bei uns nutzen. Ja. Und das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Ich meine, Open Access ist dann natürlich eine sehr, sehr gute Speerspitze. Ne? Also wir sind ja mittlerweile so weit, dass auch die großen Forschungsorganisationen sich klar zu Open Access bekennen, dass sie teilweise wie die DFG oder in anderen Ländern hat man es genauso, an Open Access als Pflichtbedingungen knüpfen. Aber es ist natürlich nur ein Level, auf dem man sich bewegt, wenn man Open Science anschaut.
Ganz genau.
Wir haben jetzt so langsam den Dreh, habe ich das Gefühl, jetzt kürzlich, Anfang der Woche, glaube ich, ist von der Hochschulrektorenkonferenz ein Empfehlungspaper rausgekommen, wo sie den Hochschulen unter anderem empfehlen, sich sehr viel stärker um Forschungsdatenmanagement-Infrastruktur zu kümmern. Ne? Und wir sehen das ja auch auf europäischer Ebene mit Open Air und wie sie nicht alle heißen, dass da was passiert. Wie versucht ihr denn das Thema breiter aufzustellen? Also wie geht ihr mit Daten um?
Das ist ein sehr guter Punkt. Habe ich gestern erst in einem anderen Zusammenhang auch sehr ausführlich drüber gesprochen, weil wir natürlich auch daran interessiert sind, einerseits Langzeitarchivierung zu bieten. Mhm. Weil das ist das A und O, weil letztendlich geht es ja darum, in dieser immer schnelllebigeren technischen Zeit, dass die Daten auch noch in 10, 15, 30 Jahren lesbar sind, auffindbar sind, und das hört sich immer so trivial an, aber wenn man weiß, welche Leistung da halt teilweise auch bei den entsprechenden Servern gemacht werden oder Anbietern gemacht werden, das ist gigantisch. Und deshalb weiß ich auch, dass natürlich die zum Beispiel die Nationalbibliotheken auch zusammen auch mit dem Forschungszentrum Karlsruhe in Gesprächen sind, solche Langzeitarchivierungsverfahren weiterzuentwickeln. Das ist ja nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, was mache ich mit den Daten? Ich wäre früher froh gewesen, wenn ich den Datensatz von irgendeinem Paper oder die Rohdaten gehabt hätte, um möglicherweise einen anderen Aspekt zu untersuchen. Und das ist doch eben das Wesentliche bei Open Science, was wir jetzt auch hier anbieten können, bei Science Open, auch in Zukunft, noch nicht jetzt in diesem Jahr, aber in Zukunft, wo wir sagen, diese Dokumentation, Unterlagen, Rohdaten, die müssen ja nicht auf unserem Server liegen, genau wie die anderen Sachen nicht auf unserem Server liegen. Wir verlinken ja nur damit. Es gibt sehr clevere, sehr gute Startpunkte für solche Server, wo eben enorme Datenmengen liegen, entweder dezentral bei den einzelnen Universitäten, was ja dann noch sehr viel mehr Sinn macht, oder eben zentral an bestimmten Standorten, Großforschungsstandorten. Und ich kann jetzt in Zukunft nicht nur etwas veröffentlichen, sondern ich sehe auch mit den Links, das sind die Rohdaten oder das sind eben zusätzliche Datensätze, die ich jetzt verwenden darf. Dazu müssen sie natürlich auch wiederum vom Forscher freigegeben werden, aber das liegt in der Entscheidung des Forschers, freigegeben werden, und ich kann sie anders darstellen, bis hin zu einfach einer anderen Darstellung in einem Diagramm. Ich möchte die Originaldaten haben, um sie möglicherweise in einem eingegrenzteren Spektrum darzustellen oder in einem größeren Spektrum darzustellen. Das ist dann wirklich offene Wissenschaft. Ich denke, da führt auch kein Weg dran vorbei, und da hatten die Verlage natürlich früher keine Aktien, weil da kann man kein Geld verdienen. Man hat irrsinnige Datenmengen, man hat große Probleme mit Versionierung, mit dem Hosting, mit unterschiedlichen Standards. Da möchte man sich nicht mit beschäftigen, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich denke, hier müssen wir auch eine Aufgabenteilung entwickeln und sich klar dazu bekennen, dass Forschung eben nicht nur die Eindimensionalität ist einer Veröffentlichung, einer statischen Veröffentlichung. Selbst eine lebende Veröffentlichung, wie wir es jetzt ja vorhaben mit den Versionierungen, reicht nicht aus. Ich muss wissen, woher kommt das? Was kann ich mal damit machen? Und ich möchte anderen Forschern, auch hier sind wir wieder beim Diskurs, die Quellen zur Verfügung stellen, wie man das auch in den Geisteswissenschaften nennt. Die Quellen, die möchten Quellenstudien betreiben, die möchten ins Archiv gehen. Nicht nur mein Exzerpt oder meine Zusammenfassung lesen, die ich veröffentlicht habe. Ja. Das gilt in der Naturwissenschaft genauso und in der Medizin. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich dieses Konzept der offenen Wissenschaft auch mit den Daten, mit offenen Datenpools weiterdenke.
Also ist euer Ansatz quasi wie der Ansatz des Auffindens der Paper, dass die die dezentrale, dieser verteilte Ansatz dann einfach die Datensätze zu den Papern, beispielsweise zu denen, die bei euch eingereicht werden, bei Figshare, Zenodo, F1000, wie auch immer man.
Oder eben bei einem Universitätsserver,
ja.
Nicht? Weil ich denke, da ist die Expertise da, auch von der Infrastruktur, und da ist auch gewährleistet, weil man eben so dicht an den einzelnen Themen ist, dass auch dieses Migrieren funktioniert und eben auch die entsprechenden proprietären Datenformate dort immer so aufbereitet werden, dass eine Chance besteht, die auch zugänglich zu machen. Ne? Das funktioniert nicht zentral, und insofern ist es, denke ich, wenn es irgendwo abgelegt ist bei einem der Plattformen, die du gerade genannt hattest, natürlich auch immer eine zweischneidige Sache, weil da ist es wieder statisch. Ne? Ja. Da bleibt so liegen, wie es dann mal irgendwann hingelegt worden ist. Der Witz ist ja auch da, Daten müssen leben, Daten müssen migriert werden, und sei es nur, weil sich das Betriebssystem geändert hat oder die Software, die die Daten liest, in eine neuere Version gegangen ist. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dort gemacht wird, die Maintenance und diese Weiterentwicklung, die Migration auch in den nächsten Jahrzehnten weiter betrieben wird, am größten natürlich dort, wo die Daten entstehen, weil man davon ausgehen kann, dass dort auch weiter Forscher sich mit solchen Themen beschäftigen und ein Interesse daran haben, für ihre eigene Arbeit diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ne? Aber ich denke, jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung, und sei es nur, dass man eben erste Datensätze oder erste Datasets oder Foliensets zur Verfügung stellt, zusätzlich zu den Publikationen. Und da sind die ganzen Plattformen, die du genannt hattest, sicher auch auf dem richtigen Weg unterwegs.
Mhm. Also wir sehen ja auch bei solchen Plattformen, dass sich genau diese Fragen gestellt werden, ne? Wie zum einen nach der Authentizität von Daten, was ist jetzt der Rohdatensatz, was ist der bearbeitete Datensatz, als auch nach der Versionierung. Ne? Und irgendwie letzte Woche hat ja auch GitHub die Kooperation mit Zenodo und Figshare bekannt gegeben. Also da geht es klar in die Richtung.
Ganz genau. Insofern auch wieder eine Bestätigung. Ja. Ne? Man hat jetzt nicht irgendeine spinnerte Idee hier, sondern wie du auch schon gesagt hast, in den letzten 12 Monaten, was sich da allein in der Ecke getan hat oder in der Branche getan hat, das ist so offensichtlich.
Ja.
Insofern ist die Aussage, dass sich da sehr bald was ändern wird, insgesamt in der ganzen Branche natürlich dadurch nochmal bestätigt.
Ja. Was mir und wahrscheinlich nicht nur mir immer auffällt, ist, dass die Paper in der Wissenschaft eine sehr, sehr große Rolle spielen und ab einem bestimmten Punkt, ab einem bestimmten Renommee, ab einer bestimmten Reputation, dann erst die Personen. Jetzt reden wir ja aber über Paper, die aufgrund der menschlichen Leistung eines Wissenschaftlers entstanden sind. Wie geht ihr denn mit Autoren um? Also mit dem Autor an sich.
Das ist genau der Punkt. Letztendlich will man ja mit dem Paper oder mit der Forschung, die ein einzelner Autor macht, den Autor in irgendeiner Form Credits geben, oder er möchte sich damit zeigen, er möchte sich damit präsentieren. Und deshalb haben wir auch von vornherein schon in unserer Seite auf Science Open das Konzept der Profilseite, nicht? Wo der Autor sich sein eigenes Profil geben kann, also auch sein authentisches Profil. Das ist auch hier sehr wichtig. Es gibt hier keine Alias-Namen und es gibt auch keine Fake-Bilder, sondern man ist hier wirklich der Alexander Grossmann, der man selbst ist, der Forscher Alexander Grossmann. Und wenn man dort mal reinschaut in das Profil, habe ich genau die Informationen über meinen Lebenslauf, über meine Biografie, wie ich sie vielleicht auch von anderen sozialen Netzwerken, die sich darauf eher spezialisiert haben, wie LinkedIn, nicht? Wie wir es dort finden. Aber hier haben wir es ganz klar auch abgeglichen mit ORCID. ORCID ist ja die neue Initiative seit ungefähr 1,5 Jahren in den USA, wo man versucht, eine plattformunabhängige Basis zu schaffen, wo Wissenschaftler sich registrieren können, wo sie ihre ganzen bisher veröffentlichten Arbeiten auch nicht deponieren, aber indexen können.
Ja.
Und da, das ist für uns auch so eine Art Qualitätssicherung. Nur wer sich bei ORCID als Forscher registriert hat, kann bei uns auch hier das volle Profil selbst aufbauen auf Science Open, und wir importieren die Daten von ORCID, damit es da auch wirklich maximale, keine Redundanz gibt. Und wie man sieht oder weiterdenkt, kann man dazu natürlich sagen, in dem Moment, wo ich Veröffentlichungen habe, die oft zitiert werden, die positiv kommentiert werden, kann ich jetzt zu diesem Profil eines Autors natürlich diese Informationen mit dazugeben. Ich kann sagen, oh, der Alexander Grossmann, der hat meinetwegen nur 7 Arbeiten in den letzten 10 Jahren veröffentlicht, aber die sind im Durchschnitt 20 Mal positiv bewertet worden, oder die haben 7 Mal einen 5-Sterne Review bekommen von den Gutachtern. Und an der Stelle können wir jetzt, was ja das Ziel auch ist, was ja auch mit der ganzen Überlegung des Impact-Faktors begonnen hat, die Qualität oder in Wichtigkeit von Forschung oder Relevanz von Forschung auf eine einzelne Person zu übertragen, um die möglicherweise nachher zu bewerten, wenn dieser Forscher sich auf eine neue Stelle bewirbt oder wenn er mit seinem Institut sich bewirbt für einen speziellen Forschungsgrant. Hier habe ich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, das wirklich mit der Person zu verknüpfen. Hm. Relevanz, Feedback aus der Community und zwar transparent. Ich habe kein geheimnisvolles Gutachterverfahren mehr, weder für die Paper, die er veröffentlicht hat, wo ich gar nicht weiß, was haben die Gutachter denn eigentlich gesagt, bevor es veröffentlicht wurde. Das sieht ja kein Mensch, außer dem Journal Editor und dem Autor. Jetzt sehen wir es. Wir können sogar die Reports ja lesen, die Gutachten lesen, die hier veröffentlicht worden sind und können auch genau sehen, der scheint immer an der Stelle eine besondere Stärke zu haben, dieser Autor, weil an der Stelle wird er immer gelobt. Er wird immer zum Beispiel für seine theoretische Überlegung gelobt oder für seine experimentelle Umsetzung oder Sorgfalt gelobt in den Gutachten. Diese Transparenz kann ich hier zur Verfügung stellen und ich kann das natürlich beliebig auch vereinfachen auf einen bestimmten Faktor, auf einen bestimmten Wert, der mir nachher vielleicht eine möglicherweise quantitative Aussage gibt, wenn ich 5 Autoren in einem Fachbereich vergleichen will, wer ist relevanter, wer hat mehr Renommee. Aber jede Vereinfachung führt natürlich auch, birgt die Gefahr natürlich auch der Verringerung der Dimensionalität und dann ist man schnell wieder in der Gefahr, auf einen dann nicht mehr Impact-Faktor heißenden anderen Faktor zurückzukommen. Ja. Und das ist, glaube ich, keine clevere Idee, weil das führt nicht zum Ziel, sondern dann vergleiche ich nachher wieder Äpfel mit Birnen, wie wir auch beim Impact-Faktor gesehen haben. Unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Leute. Die Mehrdimensionalität, die man hier mit wenigen Klicks dann im Profil recherchieren kann, durch ein paar, wie man in der Wirtschaft sagt, Key Performance Indicators, so könnte man das hier nennen, das ist die Stärke. Und das schafft mir eine echte transparente Vergleichbarkeit. Und ich glaube, dass sowas dann auch vielleicht in 3 oder 5 Jahren stärker angewandt wird, dann bei der Bewertung oder Einschätzung von einzelnen Autoren. Und diese Möglichkeit bieten wir eben auch nur in dieser Form, wie wir sie jetzt auf der Seite sehen, so als Startpunkt. Und das Gute ist, wir sind offen dann immer für Feedback. Nicht nur aus unserem Editor Board, sondern auch von den Usern oder aus Gesprächen. Wenn jemand eine gute Idee hatte, wir hatten vorgestern hier einen kleinen Roundtable-Stammtisch hier im Büro, wo bewusst junge Forscher, Postdocs oder PhD-Students eingeladen waren aus Berliner Institutionen. Und wir haben einfach miteinander geplaudert, gesprochen, deren Erwartungen und Ängste oder so diskutiert. Und da sieht man auch, das war deine Frage ja auch von vorhin noch, wie wird sowas da aufgenommen? Wie wird sowas angenommen? Und ich glaube, in dieser Zielgruppe der jüngeren Forscher, da ist so etwas wie Science Open zu 90%, wenn nicht sogar noch mehr, angekommen als super Idee.
Ja.
Es wird noch nicht genutzt, weil wir sind ja erst seit einer Woche richtig live, dass man auch richtig publizieren kann. Das muss ich natürlich erstmal rumsprechen. Die es gesehen haben, die es kennen, waren ausnahmslos positiv in den letzten Wochen und Monaten. Auch die das Konzept nur verstanden haben, fanden das super gut. Es ist natürlich jetzt an der nächste Schritt dann auch mehr und mehr der Leute zu überzeugen, die vielleicht schon 10 oder 20 Jahre älter sind, die eben Professor sind, die eben Senior Advisor sind, Scientific Advisor sind, die das alte System kennengelernt haben und jetzt gar keine Notwendigkeit vielleicht sehen, sich mit einem neuen System zu beschäftigen. Muss der Hebel, glaube ich, von den jüngeren Kollegen oder Forschern kommen, die sagen, hey, guck mal, ich möchte das aber nutzen. Ich möchte aus den Gründen, die wir jetzt besprochen haben, möchte ich dieses System nutzen. Ich möchte, dass meine Arbeit offen zugänglich ist. Ich möchte, dass ich transparentes Feedback bekomme. Ich möchte neue Versionen anlegen. Ich glaube, da liegt der Hebel drin. Ne? Wie in vielen technologisch neuen Entwicklungen, genauso wie bei der Nutzung sozialer Netzwerke. Da haben wir ja auch eine ähnliche Verteilung. Ja. Bis 29 Jahre 100% Durchdringung letztendlich in der Bevölkerung, was soziale Netzwerknutzung angeht, gucke ich die Zielgruppe in meinem hohen Alter 40 bis 49 an, da ist man dann plötzlich nur noch bei unter 40%.
Ja.
Und ein Jahrzehnt drüber plötzlich nur noch bei 20%.
Ja. Also ich glaube, was man ja auch immer und was oftmals falsch verstanden wird, ist, dass wir natürlich von bei Open Science nicht davon reden, dass wir schlagartig alles und immer machen müssen, sondern dass wir dem Autoren einfach auch die Entscheidungsgewalt an die Hand geben, in welcher Art möchte er publizieren, das dann aber honorieren.
Genau.
Und ich glaube, da, wo sozusagen der Knackpunkt ist, auch sich die neuen Anwendungsfelder zu erschließen, also auch diejenigen, die 25 Jahre in dem alten System publiziert haben und so ein bisschen skeptisch gegenüber dem neuen sind, sind einfach die Vorteile rauszuheben. Und es gibt einfach ein paar. Es gibt diese einer der groß umstrittenen Punkte ist natürlich dieses ganze Thema Open Peer Review, ne? Post-Publication Peer Review. Was mache ich, wie sichere ich die Qualität? Da sind dann Paper online und zugänglich und jeder kann sie lesen, die vielleicht was total Falsches enthalten.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann sagt man, geht man natürlich mit dem Argument her, ja, aber das wird die Community dann finden und auch klar machen. Mhm. Und ja, was habe ich dann davon? Ja, natürlich hat der Autor was davon, indem er seine wissenschaftliche Arbeit verbessert. Ne? Er wird auch noch eindeutig identifizierbar, indem man zum Beispiel sowas wie ORCID benutzt. Und ich denke, da wird es ja auch noch eine Folge mit dem Martin Fenner geben zu dem Thema. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend und wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch an Relevanz zunehmen.
Absolut, ja.
Und es wird vor allen Dingen das Drumherum ein bisschen klarer strukturiert, dadurch, dass ich mir nicht nur angucke, was habe ich für eine Reputation auf Basis des Impact Factors, sondern auf Basis einfach meiner wissenschaftlichen Aktivität. Ne?
Ganz genau.
In dem Moment, wo ich sagen kann, jedes meiner Paper kriegt erstmal eine DOI, jedes Gutachten, was ich schreibe, kriegt eine eigene DOI.
Genau.
Jeder Kommentar, den ich hinterlasse, der wertvoll ist, der kann vielleicht auch noch berücksichtigt werden oder ähnliches. Und in dem Moment habe ich natürlich, gebe ich den Autor, diesen Wissenschaftlern, die sich ja natürlich nicht nur in ihrem Labor, sondern innerhalb der Community auch bewegen und profilieren, die Chance, das einfach alles mit anzurechnen.
Ganz genau, ganz genau. Und das, da ist, denke ich, genau die Elemente, die du jetzt genannt hast, das, da liegt die Zukunft drin. Und vielleicht nur noch auf den Qualitätsaspekt nochmal zu kommen. Ja. Die Antwort, die ich dann immer gebe, ist, naja gut, auch das bisherige System, wo vor der Publikation Peer Review gemacht wurde, ist nicht unfehlbar. Wir hatten gerade ein paar Beispiele aus den letzten zwei Wochen genannt, nicht mit den Stammzellen in der Säure in einem sehr renommierten Journal in der Champions League erschienen und das musste dann nach großen Wehen zurückgenommen werden. Die Forscher haben sich entschuldigt. Nichts ist unfehlbar. Man kann jedes System austricksen. Man kann wahrscheinlich auch unser System austricksen. Ja. Man kann auch, aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Transparenz. Genau. Denn das andere System da festzustellen, dass etwas betrogen wurde oder dass etwas unabsichtlich falsch war, möglicherweise durch einen Fehler, ist ja immer schwieriger nachzuvollziehen, weil ich nicht Zugang zu den kompletten Daten habe. Ich habe nicht Zugang zu den Gutachterreports als Außenstehender. Hier habe ich es. Und das ist letztendlich meine Lebensversicherung. Damit kann ich zumindest nach bestem Wissen und Gewissen sagen, ich habe zumindest Zugang. Jeder Forscher hat Zugang zu den maximalen Daten, die zu dieser Veröffentlichung existieren und kann dadurch auch besser entscheiden, ob es richtig, falsch oder verbesserungswürdig ist. Mehr können wir nicht anbieten, weil mehr kann man nicht anbieten.
Ja. Bevor wir zum Ende kommen, du hattest gerade noch einen Punkt zur Sprache gebracht, den ich seit jeher extrem spannend finde. Und zwar hattest du Nachwuchswissenschaftler angesprochen. Und das wissenschaftliche Publizieren setzt sich ja innerhalb des Wissenschaftssystems erst ab einer bestimmten Stufe durch. Ne? Also eher Doktoranden und darüber. Das, was wir so an Graduate Students auch haben und besonders auch an Undergraduate Students, die sind aus diesem System völlig raus. Jetzt gibt es da sowas wie PeerJ, die natürlich mit so einem Undergraduate-Programm einen ganz merkwürdigen Weg eingehen. Nämlich einen, der, wo viele Wissenschaftler sagen werden, ja, aber da kann doch noch gar keine wissenschaftliche Qualität stattfinden. Aber das glaube ich noch gar nicht mal. Ich glaube, in dem Moment, wo wir Leute sehr, sehr früh an dieses Thema heranführen, werden sie sich auch sehr viel interessierter damit auseinandersetzen und dann natürlich auch sehr viel Mehrwert schaffen können, wenn sie explizit darauf hinarbeiten. Gibt es bei euch in irgendeiner Art und Weise eine Beschränkung des Levels, wo ihr sagt, das muss zumindest existieren?
Ich finde die Idee total spannend, weil, wie du auch gesagt hast, da liegen ja letztendlich, das ist ja der Nachwuchs, das sind die Nachwuchswissenschaftler und je eher die rangebracht werden an den Umgang auch mit aktueller wissenschaftlicher Forschung, sich das gegenseitig auch erklären können, beschreiben können, umso besser. Was wir gemacht haben, ist jetzt eine eine Hürde nur da, wo es um den richtigen Peer Review geht. Also wo wirklich nach den Kriterien, wie auch bei allen wissenschaftlichen Zeitschriften heutzutage, bestimmte Fragen abgearbeitet werden sollen, um einen wirklich vollen Report zu schreiben. Das kann man nicht machen, wenn man nicht schon mehrere Veröffentlichungen in dem Gebiet gemacht hat. Das ist quasi die Hürde. Ist natürlich eine grobe Hürde, aber es soll überhaupt irgendeine Hürde sein. Umgekehrt, was wir explizit uns gut vorstellen, was wir deswegen auch so konzipiert haben für junge Wissenschaftler, ist, dass wir sagen, diese Möglichkeit, offene oder geschlossene Gruppen einzurichten, ist ja eine wunderbare Maßnahme, etwas zu reproduzieren, was wir früher immer Journals Club genannt haben. Wir sitzen im Institut oder in der Arbeitsgruppe zusammen einmal pro Woche, haben ein paar interessante Papers entdeckt. Entweder stellt die jeder dem anderen mal kurz vor mit eigenen Worten, dann lernt man zu beschreiben, wie man es verstanden hat oder was man selbst für wichtig hält. Und dann diskutiert man das. Das konnte man natürlich nur physisch in einem Raum machen, in einer Arbeitsgruppe. Hier unser Workspace, also unsere privaten Gruppen, bieten jetzt die Möglichkeit, das natürlich überall auf der Welt zu machen, dass sich die interessierten Studierenden zusammensetzen oder PhD-Studenten da in diesem Workspace zusammensetzen zu irgendeiner Zeit und wie in einem Blogpost dann diskutieren. Ein Paper, mehrere Papers, die sie gefunden haben, Open Access, das kann man verlinken, man kann zusätzliche Informationen noch über Dropbox oder etwas dranhängen, wenn man noch Zusatzmaterial irgendwo anders gefunden hat oder Links auf möglicherweise auf Blogs irgendwo noch reinhängen. Und das ist etwas, wo ich denke, ich hätte mir sowas früher gewünscht als Student, sowas zu haben, weil man dann natürlich eine viel größere Bandbreite auch an Diskussionen erzeugen kann und einfach auch viel mehr kennenlernt. Und ich meine, dann ist der nächste Schritt nämlich nicht mehr weit, dann auch das, was man dann selbst erarbeitet hat oder erforscht hat, dann auch, in Form einer eigenen Veröffentlichung zu veröffentlichen. Aber ich meine, da sind wir auch noch in der Diskussion. Da gab es auch sehr interessante Aspekte vorgestern bei unserem kleinen Stammtisch. Deshalb gefallen mir solche Ideen, du hast ja eine gerade beschrieben, extrem gut. Und ich glaube, da gibt es noch 3 oder 5 andere schöne Möglichkeiten, die wir auch schon sogar auf unserer Longlist haben, wo wir sagen, das sollten wir in den nächsten 12 Monaten unbedingt angehen. Dieser Journals Club, wie ich das nur nenne, das ist etwas, was jetzt schon geht, was man jetzt schon nutzen kann. Ja. Das, denke ich, ist nur der Startpunkt für eine ganze Reihe von Maßnahmen oder Möglichkeiten, die wir bieten wollen. Denn letztendlich, wie wir schon gesagt haben, hier liegt der Schlüssel zum Erfolg von Open Data, Open Science und auch von Open Access bei den Leuten, die jetzt im Moment gerade Graduate Students sind oder gerade studieren oder gerade ihren Postdoc begonnen haben. Das ist der Schlüssel nur da, weil die sind dann, wenn sie in der Forschung bleiben, die nächsten 30 Jahre in der Forschung.
Ja.
Das muss ganz klar auch dann die Zielgruppe sein, die wir überzeugen wollen, die wir mitnehmen wollen, auch wenn das nicht die Entscheider sind. Die Entscheider sitzen woanders, wie wir gesagt haben, die sitzen dann in den Institutsleitungen, aber auch da haben wir schon sehr, sehr viele gute Gespräche gehabt, wo man spürt, auch da ist die Bereitschaft da. Bloß wie immer im Leben, an einer Stelle muss einer vielleicht ein bisschen ziehen und ein bisschen schieben und dann läuft etwas so vielleicht auch dann leichter in eine bestimmte Richtung. Und ich denke, da haben wir eine tolle und auch eine gute Community in Form der jungen Wissenschaftler, die das sicherlich vorbehaltlos unterstützen werden.
Ja. Also man darf gespannt sein. Ich meine, bei euch ist der Schritt dann, um auch die vollen Verlagsservices, nenne ich es jetzt mal, zu nutzen, ja relativ gering. Eure, wie nennt man sie so schön, Article Processing Costs?
Genau, APC.
Sind jetzt nicht wahnsinnig hoch. Ich glaube, das waren 800
Dollar.
Genau.
$800,
genau. Da ist man also bei vielen anderen Journalen erheblich drüber.
Das ist so viel kosten da die Farbabbildung, die man dann noch haben möchte, genau.
Insofern darf man gespannt sein, was euch dann auch noch einfällt. Dann lass uns doch zum Abschluss vielleicht nochmal jetzt so auf die Woche zurückblicken, die ihr jetzt am Start seid. Was sind denn so die Reaktionen, die ihr jetzt so eingesammelt habt? Du warst jetzt kürzlich im Radio bei Detektor FM. Mhm. Hast ein kurzes Interview gegeben. Es gab so 1, 2, 3 Artikel, auf jeden Fall habe ich gesehen, die sich auf euch bezogen haben. Und vor allen Dingen, was sind die Reaktionen aus der Verlags- oder aus der Wissenschaftswelt?
Ja, wir haben unsere Ankündigung jetzt bewusst erstmal hier auf den deutschsprachigen Raum nicht verkürzt oder reduziert, sondern haben letzte Woche das ja hier, wie du gesagt hast, in Deutschland bekannt gemacht, den Start, und werden das jetzt in den nächsten 2 Wochen dann in USA wiederholen. Einfach auch, weil wir so ein bisschen auch austesten wollten, eben genau wie du fragst, wie ist die Resonanz, was kommt denn überhaupt an? Denn das ist ja letztendlich jetzt auch die entscheidende Frage. Gelingt es uns denn überhaupt, über den Tellerrand bekannt zu werden? Nicht? Was nützt eine tolle Seite, die keiner kennt? Und deshalb haben wir bewusst uns dafür entschieden, einen zweistufigen Schritt zu machen, was natürlich nicht, wie ich auch an vielen Tweets gesehen habe, niemanden gehindert hat, in England oder USA selbst die deutsche Pressemitteilung zu lesen. Google Übersetzer macht es wahrscheinlich möglich. Mhm. Und das gleich zu posten und sagen, hey, toll, nicht? Science Open ist jetzt live, nicht? Als englischer Tweet. Also das sickert dann doch schneller, als wir gedacht haben, dann auch außerhalb des deutschsprachigen Raums rum. Feedback war, wie man auch in der Presse sieht, sehr positiv, weil es sehr gut auch in die Themen passt, die wir jetzt schon besprochen haben. Aber ich habe null Feedback bisher, zumindest habe ich es wahrgenommen, aus der Verlagswelt bisher bekommen. Mhm. Das kann heißen, vielleicht haben die es ja gar nicht wahrgenommen, weil wir so klein sind. Oder sie haben es wahrgenommen und halten jetzt alle mal stille. Mhm. Keine Ahnung. Ich sag mal, es ist mir nicht egal, aber in gewisser Weise ist es mir doch egal. Ich will jetzt hier nicht den Verlag kopieren oder irgendeinen Verlag in den Ruin treiben. Ich habe ja selbst in drei großen Verlagen gearbeitet. Jeder Verlag hat seine eigenen Entscheidungsträger, hat seine Ressourcen, hat enorm viel Erfahrung in dem Bereich, wo wir hier unterwegs sind. Und jeder Verlag hatte die letzten 10 Jahre Zeit, in die richtige Richtung zu gehen. Es hat aber kein Verlag gemacht.
Und ich glaube, alle von denen haben mittlerweile das Label Open. Ne?
Genau.
Also De Gruyter Open ist jetzt kürzlich,
ich glaube, der jeder Jüngste. Verlag, jeder Wissenschaftsverlag hat es, genau. De Gruyter jetzt mit De Gruyter Open. Aber letztendlich, und da sind wir ja bei einer ganz anderen Diskussion, war es auch, ich zitiere das jetzt nicht, wer das gesagt hat, auch einer der großen Verlage hat gesagt, wir machen das mal mit diesem Open Access, Gold Open Access, einfach um die Luft aus der Diskussion, Originalzitat, rauszulassen. Das hat dann ein paar Jahre, ist das gut gegangen, weil da hatten nämlich dann die meisten Autoren das Problem, diese $2,000 oder $3,000 oder noch mehr Geld erstmal irgendwo sich aus dem Kreuz zu leiern. Das waren nicht viele, weil eben die Förderorganisationen und die Bibliotheken noch nicht so weit waren, das zu unterstützen. Das wussten die Verlage genau und deshalb war das eine sehr clevere taktische Maßnahme zu der Zeit. Aber die Zeit ist vorbei. Jetzt, wie wir schon gesagt haben, knapp 10% ist Open Access. Die Förderorganisationen bestehen darauf. Das wird noch deutlich verstärkt werden, diese Forderung. Und man sieht ja auch an der teilweise sehr nervösen Reaktion hier Baden-Württemberg zuletzt, wie Verpflichtung zu Open Access auch aufgenommen wird, teilweise auch sicherlich unterstützt in der Berichterstattung durch die Protagonisten der alten Verlagswelt. Ja. Man sieht ja, wie sensibel das Thema ist, weil es ist einfach verdammt viel Geld da im Raum auf dem Tisch. Und natürlich mag niemand, keine Branche mag es, wenn ein tolles Geschäftsmodell, was jahrzehntelang super funktioniert hat, jetzt einfach den Bach runtergehen wird. Warum? Weil man es nicht geändert hat, weil man es nicht ändern wollte, wie wir jetzt ja auch an den Aussagen, die ich gerade wiedergegeben habe, gesehen hat, und weil man es vielleicht auch gar nicht ändern konnte, weil man wusste, wenn man es ändert, dann schneidet man sich selbst den Ast ab, woran man jahrelang gehangen hat. Das ist vielleicht ein Dilemma. So sehen das auch einige in der Verlagsbranche. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht und auch was möglicherweise die großen Verlage tun. Wenn sie clever sind, werden sie sich vielleicht sogar zusammentun mit der einen oder anderen Initiative oder dem einen oder anderen Startup, was jetzt unterwegs ist, weil das wäre ein sehr, sehr kluger Weg, nicht völlig das Land zu verlieren, was man viele Jahrzehnte lang erobert hat, sondern eben dann in die richtige Richtung weiterzumachen. Ich glaube, das jetzt aus dem Scratch irgendwie wieder aufzuholen, wird nicht funktionieren. Dazu ist die Zeit schon zu weit fortgeschritten und umgekehrt, die Glaubwürdigkeit ist dann auch nicht mehr da. Weil man hat es ja auch durch Interviews, die man immer wieder lesen kann, auch dieses Jahr, teilweise auch klar zementiert, dass man das Geschäftsmodell und diesen Weg des Publizierens, den man jetzt hat, bei diesen Verlagen beibehalten möchte, vielleicht leicht modifiziert und ausschmückt, garniert durch nette Attribute, die irgendwas mit Open zu tun haben, aber nur meistens dem Namen nach, oder prohibitive Preise, nicht auch bei offenen Büchern, Open Books, das Gleiche, da ist man dann plötzlich schnell bei 10.000 Euro für ein Buch, was Open Access gestellt werden soll mit ein paar hundert Seiten, das ist doch absurd, also das ist doch unrealistisch und deshalb eben, wie du auch schon gesagt hast, unsere Kalkulation geht bottom-up. Was müssen wir bezahlen für die Dienstleistung? Was brauchen wir? Und was brauchen wir, um das System weiterzuentwickeln? Und so entsteht der Preis. bei den Verlagen sind die Open Access Gebühren, diese APCs, andersrum kalkuliert.
Ja.
Was müssen wir nehmen, damit wir die Marge halten, wenn jetzt plötzlich alle Open Access publizieren wollen? Und dann kommen 4.000, 5.000, so 6.000 Euro, wenn man es durchrechnet, sogar raus. Und da sind die Verlage schon etwas runtergegangen. Ja. Aber es ist immer noch ein Prohibitivpreis, meiner Meinung
nach. Ja. Ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die sich da abzeichnet und die hier auch in diversen Folgen schon Thema war und sicherlich auch noch sein wird. Wir sind ja keine großen Fans von diesem Beigeschmack, der da immer von Openwashing sozusagen mitschwingt. Mhm. Insofern ist euer Ansatz sehr begrüßenswert. Ihr seid jetzt seit knapp einer Woche online. Schon jetzt an der Stelle mal viel Glück auf dem amerikanischen Markt.
Dankeschön, ja.
Hättest du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest? Haben wir irgendwas vergessen, was existenziell wichtig ist?
Nein, ich denke, ganz im Gegenteil. Also wir haben jetzt sehr lange gesprochen und das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, weil die Themen, die wir jetzt besprochen haben, sind ja alle wichtig. Und man sieht, das ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, die man in wenigen Sätzen beantworten kann. Wohin geht die Reise? Was brauchen die Wissenschaftler? Und das, finde ich, hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, dass wir das so ausführlich gemeinsam diskutieren konnten. Und ich wünsche mir natürlich vielleicht als mein Fazit, dass das Team von Science Open und das Science Open wenigstens etwas dazu beitragen kann, die Wissenschaftswelt in die Richtung weiter zu unterstützen, in die sie offensichtlich aufgebrochen ist und dass wir auch die Kraft haben werden, das in den nächsten 2 bis 5 Jahren auch weiter so umzusetzen. Das würde mir sehr viel Spaß machen, trotz der sehr vielen Arbeit, die da drin steckt natürlich. Und das fände ich auch toll, weil es dann letztendlich eine Umsetzung einer Vision wäre, die ich sicherlich mehr als 10 Jahre schon habe.
Genau. Da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Das Einzige, was ich noch anfügen würde, ist, gebt jedem Startup erstmal eine Chance. Ne? Es wird sicherlich auch nicht nur positive Stimmen geben, es wird sicherlich auch mal Kritik geben. Aber ich denke, jedem Unternehmen, was sich gründet und aufstellt, sollte auch eine gewisse Zeit gegeben sein, um sich zu entwickeln, um auch aus vielleicht Fehlern, die man am Anfang noch gar nicht so gesehen hat, sich weiterzuentwickeln. Insofern viel Erfolg, vor allen Dingen viel Spaß auch bei der Weiterentwicklung eurer Plattform und man darf sehr gespannt sein, was da noch passiert.
Ja, danke schön. Danke dir,
Matthias,
auch für das tolle Gespräch und die Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Danke dir.
Ich danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.